herzlich willkommen zu Bundesliga. Ein rassiges Derby und eine halbe Klatsche erwarten euch heute. Außerdem mit Tengadi und Tobias Escher. Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Nico fehlt, das sagen wir für alle, die gerade nur Podcast hören. Nico ist nicht da, weil Nico natürlich in Liverpool war. Beim Derby, ist nicht ein Derby gewesen, aber gegen Manchester. Natürlich war er im Stadion. Deswegen kann er nicht hier sein.
Unglaublich.
Ganz kurz, ne? Bevor wir jetzt anfangen, über Fußball-Bundesliga zu sprechen, weil ich jetzt aus Versehen da jetzt in Liverpool abgebogen bin. Was für ein geiles Fußballspiel war das? Und was für ein unfassbar dreistes Ende. Also erstmal das Spiel selbst war Hammer. Liverpool in der zweiten Halbzeit, alter Schwede, wie gut haben die gespielt? Und dann in der 98. Minute dieses Foul, wo er eben die Brust wegtritt und alle denken so, alter krass, jetzt gewinnt Liverpool das Spiel durch den Elfmeter und der Schiri so, nee, doch nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Schreibt mir gerne in die Comments, weil ich bin auf der Suche nach Ansatzpunkten, wie man das erklären kann, dass trotz VAR, man hat gesehen, der VAR hat sich das angeguckt, die gesagt haben, es ist kein Elfmeter. Ich bin immer noch völlig.
Ich hab's nur eben gerade nochmal nachgeholt, weil du dich so aufgeregt hast. Ja. Und ja, ich stimme dir zu. Das ist natürlich hundertprozentig ein Elfmeter. Schiri stand direkt daneben, aber dass dann auch noch der VAR das zeigt und der Schiri sich das anguckt und sagt, sehe da keinen Foul. Also, das ist schon. Du siehst es anders? Nee.
Ich sehe es nicht anders. Okay. Ja. Also, ich war auch gedacht, Mensch, Liverpool, die waren auch so gut in der zweiten Halbzeit, haben wirklich. Du hast nicht gedacht, dass das City ist, weil die sind gar nicht ins Passspiel reingekommen. Gar nicht hinten rausgekommen.
Ja, das wäre eine schöne Geschichte, wenn die Klopp zum Abschied die Meisterschaft schenken.
Ja. Da muss natürlich auch dann der Verband Bock drauf haben. Weil so wie gestern, also. Egal. Keine Verschwörungstheorien jetzt hier an dieser Stelle. Aber. Lass uns nicht da bleiben, wo die Fußballsonne scheint, sondern zurück in den tristen Bundesliga-Alltag. Und da haben wir aber auch was Feines gehabt.
Ganz was Feines.
Was ganz was Feines. Ein schönes Derby haben wir gehabt. Gladbach gegen Köln, der Klassiker. Das Hinspiel damals ging an den FC. Und dementsprechend war Gladbach voller Rachegelüste. Man verliert nicht zweimal gegen Köln in einer Saison. Haben sie sich gedacht. Und so haben sie dann auch gespielt. Aber es hat eine Weile gedauert. War ein sehr rassiges Spiel. Hat Spaß gemacht.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also so ein Derby 3-3, ich habe auch nochmal geguckt, weil ich auch noch einen Artikel für Elf Freunde geschrieben habe. 3-3 gab es in der langen Geschichte dieses Derbys noch nie. Dass also 6 Tore, 3 auf jeder Seite gefallen sind. Das war schon krass, weil du auch gemerkt hast immer, du hattest immer gedacht, dass das Spiel kippt jetzt in eine Richtung, ist es dann wieder in die andere Richtung gekippt. Also die Mannschaften haben immer eine Antwort darauf gefunden, auf das.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Was passiert ist?
Ja, können wir mal kurz den Spielfilm so ein bisschen durchgaloppieren, was denn da passiert ist. Der FC früh in Führung gegangen durch ein Tor von Farid Alidou, der eigentlich rechtmäßig dem Hamburger Sportverein gehört, aber Eintracht Frankfurt wildert natürlich immer bei Jugendlichen.
Ist der an Köln nur ausgeliehen, oder?
Ja. Aber ich glaube nicht, dass die den. Also
die dürfen ihn ja gar nicht kaufen. Köln hat ja Transfersperre.
Das weiß ich nicht, wie das ist bei geliehenen Spielern.
Die dürfen keine neuen Spieler kaufen.
Er ist ja theoretisch nicht neu.
Ja, gut.
Aber das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er eine Zukunft bei der Eintracht hat. Also deshalb, auch wenn er jetzt gerade eine ganz gute Phase hat, der muss ja spielen, der Junge. Und würde er bei der Eintracht, glaube ich, auch nächste Saison nicht. Deshalb. Und die Eintracht hat, glaube ich, auch keinen Interesse.
Wir reden nicht über die Eintracht.
Ah, doch, okay, das recht. Du hast tatsächlich recht. Sie können ihn fest verpflichten für 3 Millionen, trotz Transfersperre, weil er eben schon registriert ist.
Vielleicht machen sie das, ja.
Wir dürfen nur keine neuen Spieler registrieren.
Ja, so sieht das aus.
Du warst beim Spielfilm.
Genau, frühe Führung durch Alidou, ein bisschen finde ich, dann auch durch den Kölner Torwart begünstigt, der da das kurze Eck nicht richtig zumacht. Und dann
Gladbacher Keeper meinst du?
Entschuldigung, Gladbacher natürlich. Honorar hat das 1-1 gemacht. Und dann kam Alidu nach einer, ich glaube, es war eine Ecke, mit dem Kopf. Mit dem Kopf zum 2-1. Und das war der Moment, wo du, was du auch gerade angesprochen hattest, da dachte man, jetzt ist der FC am Drücker. Und dann wurde aber Robin Hack eingewechselt. Und der hat innerhalb kürzester Zeit 2 Tore gemacht, 2 Minuten hat er gebraucht. Und hat Gladbach 3-2 geführt und dachte man, oh, jetzt ist Gladbach oben auf. Aber Köln hat sich nicht aufgegeben, die kam zurück. Und der junge Downs hat dann das 3-3 gemacht. Und das ist ein Punkt, den sich Köln auf jeden Fall verdient hat.
Absolut. Und vor allen Dingen ein Punkt, der dir noch helfen wird im Abstiegskampf.
Ja.
Also von der Moral her, meine ich jetzt. So, bei Köln, es kann nur um den Relegationsplatz momentan gehen. Und wir sprechen ja auch gleich noch über Mainz. Und ich glaube, da können beide Vereine gehen mit unterschiedlichem Selbstvertrauen aus diesem Spieltag. Ja. Ja, aber das ist wichtig, weil Köln schon überall abgeschrieben war. Und auch das war ja auch keine schlechte Leistung von Köln. Und dann noch mal zurückzukommen nach diesem Doppelschlag.
Mhm.
Ich finde, dass Köln da schon auch Moral bewiesen hat und gezeigt hat, dass die Mannschaft intakt ist. Und würde die noch nicht abschreiben. Also zumindest für die Relegation.
Mhm. Ja, sie haben auch wieder gut verteidigt über weite Strecken hinweg. Das ist ihr Steckenpferd unter Schulz jetzt so ein Stück weit, dass sie da kompakter drin bringen. Waren auch richtig giftig. Also die haben das wirklich als Derby gespielt. Die haben wirklich immer wieder rein da, gib ihm. Haben auch viele Fouls gemacht. Haben dadurch immer wieder den Rhythmus gebrochen von Gladbach. Die ich aber auch nicht unterirdisch fand jetzt Gladbach. Also Gladbach hatte ja auch schon vor dem 2-2 und vor dem 3-2 gute Chancen sich immer wieder rausgespielt. Viel über die Flügel gekommen, auch viel mit Flanken gearbeitet. Das hat dann funktioniert, als Hack dann drin war und dann die Flanken reingemacht hat. Aber das war jetzt auch nicht so, dass Gladbach in dem Spiel wirklich schlecht war. Bei Köln war das jetzt einfach mal so, dass sie in dem Spiel 3 Tore geschossen haben. Das ist ja, das ist so ein unfassbarer Wert. Köln hat in dieser Saison 19 Tore gemacht und 6 davon gegen Gladbach. Das Hinspiel haben sie auch schon 3-1 gewonnen und jetzt nochmal 3-3. Also wirklich, die haben fast ein Drittel ihrer Saisontore gegen Gladbach geschossen, weil sie da einfach plötzlich irgendwie vorne das Zielwasser getrunken haben und Alidu dann 2 Tore aus,
ich glaub, die andere
zwei
Chancen gegen macht. Die Eintracht,
ja.
Ja. Ich darf nicht über diesen Verein reden, aber die anderen, ja.
Nee, du darfst nur nicht.
Aber 19 Tore ist natürlich schon wahnsinnig schlecht.
Das muss man schon sagen. Ja, gegen Frankfurt haben sie 3 geschossen. Also die Hälfte ihrer Tore haben sie gegen Gladbach und Frankfurt. Ja, ist ja schon krass. Also du merkst halt, diese Mannschaft hat halt sehr wenig Durchschlagskraft. Ich meine, das erste Tor von Alidu war ja wirklich aus spitzen Winkel mit Torwartfehler, war jetzt auch nicht die Riesenchance. Das zweite Tor war nach einem Standard, so, ja, der dann irgendwie durchflutscht. Ja, aus dem Spiel heraus natürlich. Das ist das, was wir auch schon auch wochenlang gesagt haben. Da kommt wenig von Köln. Aber die wollen halt irgendwie sich da mit der Defensive und dann ein paar Standards sich durchwursteln. Das ist ja auch verständlich, es ist der Abstiegskampf, die sind ja nicht hier, um Meister zu werden.
Da fehlen natürlich in der Offensive auch Leute, ne? Also jetzt Thielmann auch wieder gefehlt, Selke wurde eingewechselt sogar, aber ja, weil er eben noch nicht ganz so weit ist, nur 15 Minuten gespielt. Also die haben natürlich auch ein bisschen Verletzungspech in der Offensive, ist ja klar, ohnehin, zu der fehlenden Durchschlagskraft, selbst wenn alle da sind, ist das ein Kölner Problem, glaube ich, dass sie in der Offensive nicht so gut sind. Von daher ist es ja eigentlich ganz gut, dass dann andere Spieler in die Bresche springen können, zumindest jetzt mal gegen Gladbach einen Auftritt, der Mut macht, der ja Köln dran glauben lässt, dass man den Klassenerhalt schaffen kann. Wie du richtig sagst, die Mannschaft ist durchaus lebendig, weiß um ihre Defizite und schmeißt alles rein, was sie haben. Gladbach ist so ein Ding, die machen Gladbach-Sachen. Die sind hinten einfach über die gesamte Saison schon zu anfällig. Die laden den Gegner immer wieder ein und haben wie viele Tore kassiert?
49. Also die haben die drittstärkste Defensive nach Darmstadt und Bochum. Und wo man sagen muss, Bochum, die haben ja auch ein paar Spiele, wo sie viele Tore kassiert haben. Also so ein bisschen aus dem Rahmen raus. Und Darmstadt, der sowieso aus dem Rahmen raus. Also das ist schon heftig, wenn du dir bedenkst, 49 Tore in 25 Spielen, das sind 2 Tore pro Spiel. Und es ist ja nicht mal so, dass sie so mega offensiv spielen würden. Also, dass du sagen würdest, die spielen halt so offensiv und schießen dann in jedem Spiel 3 Tore. War jetzt in diesem Spiel der Fall. Da haben sie wirklich gut nach vorne gespielt. Aber du merkst halt auch mal wieder, dass die Defensive einfach nicht das Steckenpferd dieser Mannschaft ist. Dass die halt so häufig beim Mann kleben und dann aber den Raum vergessen und dann im eigenen Strafraum nicht ordentlich mitverteidigen. Aber da sind so viele Kleinigkeiten, die dann nicht stimmen in der Defensive, dass sie dann ihre teilweise guten Offensivleistungen auch zunichte machen. Und Jetzt in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel fand ich Gladbach über 90 Minuten konzentriert. Aber da hast du ja auch immer wieder Spieler dabei, wo sie eine Halbzeit komplett Grütze sind, um dann der nächsten Halbzeit zu überzeugen. Das ist ja auch so ein typisches Gladbacher Ding in dieser Saison.
Das Gladbacher Ding, ja. Mhm. Niederlage wäre noch bitterer gewesen, dann wären sie nämlich wirklich mit drin da im Abstiegskampf. Jetzt haben sie so ein kleines Pölsterchen, haben sie sich dann durchgehend immer wieder bewahrt und jetzt auch. Aber trotzdem, ja, ist das teilweise wild, ne?
Ja, die haben natürlich einen anderen Anspruch in Gladbach, auch wenn die letzten zwei Jahre, ich glaube, Gladbach auch arg durch die Pandemie gebeutelt. Wir haben ja auch dann in den letzten Saisons immer drüber geredet, über die Abgänge, für die sie keine Kohle gekriegt haben. Aber trotzdem ist das nicht der Anspruch von Gladbach, da irgendwie im unteren Drittel da rumzudümpeln. Sollen wir mal gucken, ob sie mit Sören Gerardo, heißt er Gerardo Seoane? Was ist der Vorname, Seoane. Was ist der Nachname? Der
Nachname. Seoane.
Seoane ist der Nachname. Mhm. Seoane, ob sie damit mit dem in die nächste Saison gehen. Könnte mir auch vorstellen, dass da wieder ein Umbruch herrscht in Gladbach. Dass sie sagen, okay, wenn. Nee, wenn,
glaub ich nicht.
Nee, meint ihr, die gehen. Also bei den Fans ist der nicht sonderlich beliebt. So.
Nee, ist ja auch ein ruhiger Charakter. So steht ja eigentlich für einen offensiven Fußball, aber die Defensive doch arg vernachlässigt, zuletzt in Gladbach. Hm. Klar, ist jetzt auch nichts, was die Leute von den Stühlen reißt, aber du siehst ja schon so eine gewisse Entwicklung auch der Mannschaft. Jetzt so einen Gumu, den sie langsam rangeführt haben. Spieler, die an Form gewinnen. Gibt so ein paar Spieler wie Honorar, die ja auch die Saison sehr überzeugen und dann doch eine halbwegs gute Saison draus machen. Ist taktisch flexibel. Ist die Frage, ob man da dann sagt, okay, man hat jetzt die letzten Jahre immer den Trainer gewechselt nach der Saison, ob man da jetzt nicht mal so ein bisschen Stabilität und Kontinuität reinbringt, solange man eben nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
Ja, du musst natürlich einfach auch mal ein bisschen auf dem Transfermarkt wieder ein bisschen das Glück alter Zeiten haben. Und also im Sturm, ich glaube, man ist an Kamada dran, habe ich gelesen. Hm. Also, dass da in der Offensive ein bisschen auch was passiert, bei aller Liebe, aber mit einem Sibacho, mit Jordan. Heißt er Jordan Sibacho?
Ja.
Das ist ein okayer Bundesliga-Stürmer, aber.
Ist der, glaube ich, auch, ist der gekauft oder geliehen? Das bin ich jetzt auch gerade gar nicht sicher. Ich meine, der ist geliehen von Union, geliehen. Oder?
Mhm. Ja, ist geliehen. Brauchst du eigentlich schon einen Knipser da vorne drin?
Irgendwie. Ja, klar, so ein Thuram hinterlässt natürlich eine gewisse Lücke da. Mhm. Die ist jetzt in der Form noch nicht gestopft. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber es sind schon ein paar ganz gute Talente, finde ich, auch im Kader. Mal gucken, was mit Wöber passiert. Ich finde, der Wöber ist eine sehr gute Verpflichtung. Der, ja, fragwürdig, ob Gladbach den halten kann, weiß ich nicht.
Reiz hat sich gut entwickelt in dieser Saison. Ja. Das ist so ein bisschen, haben sie auch verlängert. Also um den wollen sie ja wohl auch in Zukunft einen Kader aufbauen. Neuhaus ist wieder im Kommen.
Ja, ganz gutes Spiel gemacht, auch gegen Köln Pfosten getroffen, ne? Hätte auch ein Tor machen können.
Nee, ich finde auch, Gladbach hat einen Kader, der, auf dem man, also wenn sie den zusammenhalten, den du dann gezielt verbessern kannst.
Musst.
Und wenn du da so einzelne Schwachstellen schließt und vielleicht auch in der Breite noch ein bisschen, dass du auch von der Bank her noch ein bisschen mehr bringen kannst. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass das noch nicht so ganz sicher ist mit Seoane, weil wenn die jetzt noch ein, zweimal verlieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass bei Gladbach wieder Mechanismen kommen. Aber gut, das ist halt, wenn du da unten drin steckst. Aber auf jeden Fall ist die Saison nicht zufriedenstellend für Gladbach.
Wir haben jetzt morgen das Pokalviertelfinale in Saarbrücken, das Nachholspiel. Das ist ja nochmal eine wichtige Marke für sie auch, um die Saison noch ein bisschen zufriedenzustellen, weil da hast du ja eine Chance auf einen Titel vielleicht sogar noch. Und dann ist die Saison plötzlich einmal komplett auf links gedreht.
Ja.
Weil so wie die Eintracht-Saison unter Kovac, die war ja auch im Nirgendwo verlaufen und dann haben sie den Pokalsieg geholt. Ja. Deswegen würde ja nochmal die Saison komplett einmal anders gewichten, wenn du da noch was rausholst. Ist natürlich schwierig, klar.
Aber machbar.
Aber zumindest das Finale ist ja machbar. Im Halbfinale treffen sie dann auf Lautern, wenn sie jetzt gewinnen gegen Saarbrücken. Dann Finale ist ja dann schon was Besonderes. Also da hat der Seoane auch noch die Chance, sich selbst zu verlängern.
Wahrscheinlich dann gegen seinen Ex-Verein.
Ja, gegen Leverkusen. Das wäre wahrscheinlich, ja. Aber hey, Saarbrücken ist auch noch im Rennen.
Das stimmt, ja.
Und die hätten dann im Zweifel ein Heimspiel gegen Kaiserslautern im Halbfinale.
Ja. Also ich glaube nicht, dass du Seoane verlässt, wenn er ein Pokalfinale erreicht. Und wenn, solange du noch in der Saison so mitspielst, dass du halt nicht in Abstiegsnöte gerätst.
Wen spielt denn Gladbach jetzt als nächstes? Wir können ja mal gucken. Ich spiele jetzt, wie gesagt, du hast gerade gesagt, am Dienstag, also morgen auswärts in Saarbrücken, dann auswärts in Heidenheim. Das finde ich ist schon so ein Spiel. Heidenheim und Freiburg sind beides so Partien. Müsste Gladbach dann eigentlich ein bisschen Punkte holen.
Ja.
Gemessen an ihrem Anspruch. Also es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass sie die Saison hinter Heidenheim abschließen.
Das ist ganz gut. Sie haben halt ja auch schon
Und es wären Big Points, ne? Wenn sie jetzt gegen Heidenheim gewinnen, dann kannst du sagen, okay, also Abstiegskampf kannst du hinter dir lassen. Bist dann zwar irgendwo im Niemandsland, aber immer noch besser als so mit einem halben Bein noch im Abstiegskampf.
Ja, ich weiß nicht, was ich der Bundesliga so ein bisschen wünschen würde. Und das ist jetzt einfach nur aus Sicht eines Menschen, der hier jeden Montag bei Bundesliga rumsitzen muss.
Muss.
Ja, weil es ist ja, diese Saison ist, entweder passiert an einem Spieltag 10 Dinge auf einmal, oder es ist jetzt so ein Spieltag, wo von den Top 9 gewinnen 8 und du hast halt nirgendwo eine Überraschung, eigentlich hast du keine Themen, sowas. Mhm. Und es ist aber auch, der Abstiegskampf ist ja jetzt dieses Jahr nicht so mega spannend, einfach weil Köln und Mainz sich da so ein Schneckenrennen liefern, Darmstadt abgeschlagen ist. Stell dir mal vor, Köln und Mainz holen jetzt mal einfach 3 Siege am Stück beide.
Dann
würde die halbe Liga brennen. Dann würde plötzlich Gladbach brennen, Wolfsburg brennen, Berlin würde brennen, Werder, Heidenheim, die würden alle damit reingezogen werden. Da würde plötzlich doch ganz anders diskutiert werden.
Ja,
weil wir reden ja bei Wolfsburg, ja, die spielen jetzt die schlechteste Saison seit Jahren, aber gut, okay, nach hinten ist ja nicht viel los, dann machen sie es noch mit Kovac weiter. Machen sie ja nicht, wenn jetzt irgendwie der Anfang würde zu brennen. Genauso Seoane, die spielen ja auch keine gute Saison. Wir sitzen hier, naja, gut, okay, haben jetzt dieses Jahr nicht viele Punkte geholt, aber nach vorne geht nichts, nach hinten auch nicht, ist ja okay. Da würde einfach die gesamte Liga brennen, wenn mal so ein Köln oder ein Mainz 2 Spiele am Stück gewinnt.
Ja, also, das sind jetzt auch beide Mannschaften, haben durchaus noch Möglichkeiten in ihrem Restprogramm. Also Köln hat noch, klar, Leipzig und die Bayern, aber sie haben auch noch Augsburg, Bochum, Darmstadt, Mainz, dann direkt Freiburg, Union und Heidenheim. Das ist ein machbares Restprogramm für Köln. Und Mainz wiederum, die haben jetzt Bochum, dann haben sie auch noch Leipzig, okay, und dann haben sie aber Darmstadt, Hoffenheim, Freiburg, Köln, Heidenheim, dann haben sie noch Dortmund und Wolfsburg. Das sind beides Konstellation, wo das, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, ja durchaus eintreffen kann, dass eine oder beide Mannschaften so, sich in so einen Lauf und einen Rausch und ein Spielglück auch spielen, das dann auf einmal wieder Druck aufbaut auf eben Bochum, Union, Wolfsburg, Gladbach. Das wäre natürlich schon ultra spannend dann am Ende noch. Ist möglich. Stand jetzt natürlich, ist das noch komfortabel. 7 Punkte hat Bochum auf Köln.
Ja.
Muss man jetzt nicht in Schwitzen geraten.
Eben,
aber
deswegen, Köln und Mainz so weiter gemächlich da ihre Wege gehen.
Also vor allen Dingen, wenn jetzt das nächste Spiel Mainz-Bochum, wenn die da nicht gewinnen, dann kannst du eigentlich schon für die zweite Liga planen. Das muss man einfach sagen, das sind jetzt die Big Points, die du machen musst, um nicht den Anschluss zu verlieren. Und da wird es jetzt interessant zu sehen sein, ich weiß nicht, ob das jetzt im Plan steht als nächstes Spiel, aber dieses 8-1.
Ja, ist ein anderes Spiel. Du kannst von den Bayern vermöbelt werden. Ist es einfach so, wenn die Bayern aus einer Situation kommen, wo sie richtig Bock haben.
Zumal die erste Halbzeit ja gar nicht so schlecht war.
Ja, kannst du halt unter die Räder kommen. Das würde ich nicht überbewerten. Das ist ein Streichergebnis. Aber ist natürlich für das Torverhältnis relevant. Aber meine Frage an euch. Nehmen wir an, ihr seid Bochum-Fans. Ihr seid Köln-Fans. Und jetzt spielt am nächsten Spieltag Mainz zu Hause gegen Bochum. Wem drückt ihr die Daumen?
Ja, Bochum, oder?
Wahrscheinlich ein Unentschieden.
Naja, sagst du, ich gehe auf die Relegation?
Ja.
Oder sagst du, ich hab Bock nochmal anzugreifen?
Ja, aber du kannst. Aber wenn man natürlich Mainz gewinnt, machst du dir natürlich Probleme.
Naja, aber also wenn du argumentierst, dass du quasi auf Platz 15 ans rettende Ufer denkst, dann musst du ja eh gewinnen. Also dann hältst du ja auch, also wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dann hältst du ja auch Mainz auf Abstand. Wenn du aber nicht denkst, dass du noch viel Punkte holst, dann musst du natürlich auf die Relegation hoffen. Ich finde, das Spiel von Köln jetzt gegen Gladbach gibt durchaus den Kölnern, könnte denen die Hoffnung geben, noch den direkten Nichtabstieg zu schaffen.
Die haben aber so viel Grütze schon gespielt, Köln. Also die sind ja nie schlecht, aber die sind aber halt nach vorne hin so wenig Angriffsgefahr.
Ja.
Jedes Spiel wieder. Ich werde da schon gucken, dass du Mainz auf Abstand hältst.
Aber dann musst du ja immer noch selbst dann musst du die Relegation spielen.
Ja, aber das ist, glaube ich, dieses Jahr
machbar.
Machbar.
Ja,
wenn du guckst, die zweite Liga.
Was das, Köln ist nicht Stuttgart.
Das Mittelfeld der zweiten Liga ist, ist das Aufstieg. Nee, das Mittelfeld der ersten Liga ist das Aufstiegsrennen der zweiten Liga.
Das Mittelfeld der
ersten Liga? Ja, im Mittelfeld der ersten Liga sind ja so viele Mannschaften, die eigentlich Grütze spielen, aber die gerettet werden dadurch, dass die anderen Mannschaften auch Grütze spielen. So Wolfsburg, Union, Gladbach, die sind ja alle im Nirgendwo der Tabelle. Und das Aufstiegsrennen der zweiten Liga ist halt so, der HSV verliert gegen Düsseldorf und bleibt trotzdem auf Platz 3. Die haben jetzt 2 Spiele am Stück verloren, der HSV, und ist trotzdem nicht überholt worden, weil der Rest halt auch alles
aber
nicht
gewinnt. Aber überleg mal, HSV, dort Fortuna, Hannover vielleicht, Paderborn, Fürth. Also das sind natürlich alles wahrscheinlich Vereine, wo Köln als Favorit reingeht. Aber ich sehe da nicht so eine Diskrepanz wie letztes Jahr HSV Stuttgart. Das ist für mich enger dieses Jahr in der Regel. Also zumindest aus Kölner Sicht kannst du da nicht in 2 Partien reingehen und sagen, die hauen wir weg. Ja,
aber ich würde schon lieber den HSV dieses Jahr spielen wollen als den HSV letztes Jahr. Der HSV letztes Jahr war deutlich stärker als der HSV dieses Jahr.
Ja, okay, aber trotzdem kann Köln ist nicht in
Kannst du nicht?
Köln ist nicht in einer Situation, wo die sagen können, egal welche dieser Mannschaften hauen, dafür ist Köln, sagst du ja selber, viel zu schwach diese Saison. Da ist kein so krasser Unterschied, dass an 2 Spieltagen, wenn da hochmotivierte Zweitligisten.
Aber guck mal, gehen wir jetzt davon aus, dass Köln am Wochenende keine Sensation schafft gegen Leipzig.
Ja.
Dann würde halt Mainz mit einem Sieg Köln überholen. Würdest du das denn nicht eher noch mehr Panik machen? Würdest du nicht eher sagen, oh shit, jetzt sind wir noch hinter Mainz gelandet und dir nicht denken, oh geil, wir haben keine Punkte auf Bochum verloren?
Tja. Ich mag, wie ihr die Frage ausdiskutiert. Wir können es natürlich erst beantworten, wenn es soweit ist. Und am Ende des Tages muss Köln natürlich selber auch liefern. Aber ich denke, das Restprogramm ist tatsächlich sehr interessant. Da kann nämlich noch eine Menge Bewegung reinkommen und es vielleicht nochmal aufmachen da unten, dieses Rennen im Keller. Gut, wir machen weiter mit einem anderen schönen Spiel. Und zwar, wenn ich deiner Tagesordnungspunktliste folge, kommen wir jetzt nach Mainz. Diesmal andersrum. Nicht Bayern-Spiel gegen Mainz, sondern Mainz-Spiel gegen Bayern. Mhm. Denn wir sind gerade im Tabellenkeller und dann reist du an und weißt nicht so richtig, was du kriegst. Die Bayern, Wechselbad der Gefühle zwischen einem Viertelfinaleinzug gegen Lazio, sehr souveränes 13-0 war es, glaube ich, am Ende, und Liga-Frust. Was kriegst du dann? Und wenn die Bayern richtig Bock haben, dann kriegst du auch mal eine 8-1-Klatsche. Das kann ja mal passieren, oder?
Ja, naja, also ich muss sagen, Mainz ist ja nicht schlecht in die Partie reingekommen und eigentlich bis zur Halbzeit.
Ah, stand nach 20 Minuten 2-0. Ja, aber ich habe das Spiel gesehen tatsächlich und Mainz ist halt wirklich, also hat Etienne recht, die sind nicht schlecht in diese Partie reingekommen. Also die hatten am Anfang durchaus eine Chance gehabt, haben auch die Bayern beschäftigt, also haben richtig früh gestört und aggressiv gespielt. Es ist halt so ein bisschen, wenn ein Trainer neu in die Bundesliga reinkommt, dann hast du es ja häufig, dass dieser Trainer erstmal denkt, okay, wir gehen jetzt zu den Bayern, dann spielen wir unser normales Spiel. Da gehen wir vorne rauf. Ich will, dass wir aktiv sind, dass wir aggressiv sind. Und dann kriegst du halt diese Klatsche. Und wenn du dir anguckst, dass von den ersten 4 Toren, die die Bayern erzielt haben, waren 3 Kontertore. Das heißt halt, Mainz ist halt da nach München gefahren, hat hochgepresst, hat dann sich gesagt, wir schieben vor, wir wollen aggressiv spielen. Wittmer, geh mal ab da auf rechts und Wehne auf links sowieso. Und haben auch immer wieder vom 5-3-2 ins 4-4-2 geschoben. Mhm. Und dann hat Bayern sie ja gnadenlos ausgekontert. Das ist natürlich was, was dir eigentlich nicht passiert gegen die Bayern, obwohl auch die Bayern das Glück haben die Bayern selten, dass sie halt im eigenen Stadion jemand auskontern können. Und dann ist diese erste Halbzeit, die ganz okay war, ist dann relativ schnell in so ein Albtraum-Szenario gekippt, weil sie halt nach der Pause nochmal direkt weitermachen wollten und gesagt haben, so, jetzt nehmen wir nochmal die Chance rein, wir nehmen nochmal unsere Chance. Steht ja nur 3-1. Vielleicht kriegen wir es noch hin und dann direkt das 4-1 hinterher. Mhm. Und dann war halt Mainz auch komplett gebrochen. Also spätestens nach der 5-1 waren die komplett gebrochen und dann konnte Bayern machen, was sie wollten.
Ja, aber das ist ja auch genau dann die Situation. Wenn es gut geht, dann wirst du dafür gefeiert. Und wenn es nicht gut geht, dann kriegst du halt die Hucke voll. Es ist ja schon so, dass die Bayern verwundet waren und dass man vielleicht aus Mainzer Sicht gesagt hat, komm, ey, wir probieren es jetzt so, wir verstecken uns nicht, wir gehen rauf. Aber in dem Fall ging es halt wirklich nach hinten los. Die Bayern haben ihre Chancen dann ja auch genutzt und haben sich dann am Ende, so sind sie halt, ne, hatten sie auch richtig Bock, was immer wieder Spaß zu haben. Und haben sich dann einen kleinen Rausch gespielt. Kane mit einem Dreierpack, Goretzka 2 Tore gemacht. Und auch Serge Gnabry hat sein Comeback gefeiert. Nach längerer Verletzung ist er ja noch gar nicht in die Saison gekommen und direkt ein Tor gemacht.
Ein krasses Tor.
Ein schönes Tor, was ihm sicherlich auch ein bisschen, also zum einen wieder Selbstvertrauen gibt, aber vielleicht auch im Hinblick auf die EM interessant ist, weil natürlich, so wie er jetzt diese Saison durchlitten hat,
Er ist ja sicherlich kein Faktor für die Nationalmannschaft. Aber wenn er jetzt in den letzten Spielen noch mal wieder in Form kommt und auch die Spielzeit bekommt, denn die hat er ja vorher auch nicht unbedingt gehabt, als alle fit waren bei den Bayern, ist er vielleicht auch noch mal ein Kandidat für die Europameisterschaft. Das finde ich mal so ein schönes, für ihn persönlich auch eine schöne Randerscheinung. Mhm. Ja, aber was für Mainz auch ein bisschen ärgerlich ist tatsächlich, und das ist die Realität, ist das Torverhältnis. Denn das ist jetzt, da können wir mal ganz kurz drauf gucken, das kann im Abstiegskampf tatsächlich das Zünglein sein, ist jetzt bei minus 26 und ist damit jetzt nicht dramatisch schlechter als das des ersten FC Köln, aber es ist schlechter. Und vorher war es halt im Prinzip ein Punkt mehr, den sie hatten.
Ja, sie waren halt zu viele Gegentore jetzt auch kassiert. Also die haben sich den sehr guten Gegentorschnitt, was ja ihr großes Plus war, dass sie halt relativ wenige Tore kassieren. Klar, Offensive ist genauso wie bei Köln ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Aber sie haben halt es geschafft, dass sie weniger Gegentore einfach kassieren als die Konkurrenz. Und da hast du jetzt mit so einem 8-Tore-Spiel, 8-Gegentore-Spiel, hast du dir einfach mal den kompletten Schnitt versaut.
Ja, finde ich, also Schnitt versaut, das habe ich jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe. Das finde ich nicht so schlimm. Aber dieses minus 7 ist ja die Bilanz am Ende, ne? Also für Statistiker mag das schön sein, was du sagst, aber am Ende halt diese minus 7 Tore waren vorher bei minus 19. Mhm. Und gar 4 Tore, dann wären es ja auch nicht die Welt. Aber es kann am Ende, wenn es so dicht beieinander bleibt, tatsächlich einen Unterschied machen.
Muss Köln noch gegen die Bayern ran?
Glaube ich, nicht gesagt, oder?
Doch, ich glaube, die Kölner haben Bayern noch.
Ich glaube auch.
Und zwar haben sie die Bayern am 29.
Ja, okay.
Also deshalb muss man da mal gucken. Weil, du hast ja richtig gesagt, so ein Bayern-Zug, der kann schon mal, wenn der mal ins Rollen kommt. Und gerade die Bayern, wenn sie vielleicht, auch wenn dieser Druck fällt, also wenn die Meisterschaft sozusagen abgehakt ist, was so vielleicht noch nicht offiziell so ist, aber sie sind jetzt 10 Punkte hinten dran. Sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Es wäre jetzt, zum Stand jetzt, wäre es eine Überraschung, wenn die Bayern noch Meister werden würden. Ja?
Sehr große.
Eine sehr große Überraschung. Es ist nicht davon auszugehen, weil Leverkusen einfach auch sehr stabil ist und nichts anbietet. Und die Vorstellung, dass sie jetzt dreimal in Folge verlieren und die Bayern dreimal gewinnen oder so. Also,
würde immer noch nicht reichen.
Würde immer noch nicht reichen. Und also deshalb kann das sein, dass bei den Bayern so ein bisschen der Druck weg ist? So nach dem Motto, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Wir haben jetzt gut die Champions League, auf die konzentrieren wir uns eh. Da sind wir weiter, da sind wir im Soll. Bundesliga können wir jetzt frei aufspielen. Und so wirkte das auch so teilweise ein bisschen. Da waren so, auch bei den Tor- und bei den Torentstehungen, da waren so Sachen dabei, wo ich nicht weiß, ob die vor 1-2 Monaten schon so in der Art gefallen worden wären. Einfach so eine gewisse Leichtigkeit in den Ballaktionen und so eine gewisse, ich mach das jetzt einfach mal so ein, das hat man in diesem Spiel halt, finde ich, irgendwie schon gespürt. Und man merkt, dass halt die aufsteigende Form bei auch Spielern wie Goretzka, Musiala momentan in einer absoluten Topform, auch Kimmich kann man mal positiv an der Stelle erwähnen, als Rechtsverteidiger da auch gut gespielt hat und auch das gut gemacht hat. Also kommt vielleicht ein bisschen spät in dieser Saison. Mhm. Aber in der Verfassung sind die Bayern vielleicht doch noch Titelanwärter für die Champions League.
Ja, also andere Gegner.
Andere Gegner, anderes Spiel.
Ja. Aber ich würde noch mal Harry Kane ausreden wollen.
Harry Kane.
Nur weil er jetzt 31 Tore hat.
Ja, weil er
3 Tore und 2 Assists. Und 600 Punkte bei Kickbase, kein Problem.
Ja, nein, weil er auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat, abseits seiner Tore. Also ist vor dem dritten oder vierten Bayern-Tor ist er ja sehr weit nach hinten gefallen, hat dann einen sehr, sehr geilen Pass gespielt, einmal komplett durch die Gasse. Halt auch diese Facette seines Spiels hat man jetzt wieder erlebt. Dieser mitspielende Stürmer, der auch seinem Teamkollegen was vorbereitet. Klar, war dann auch begünstigt dadurch, dass Mainz ihn sehr hat machen lassen und dass Mainz eben keinen Bewacher für ihn abgestellt hat, wie das zum Beispiel Freiburg sehr clever gemacht hat. Aber trotzdem war halt ein herausragendes Spiel von ihm. Also wirklich nochmal so ein Statement-Spiel auch von ihm. Und jetzt ist der Weg zum Rekord von Lewandowski nicht mehr so weit.
Was ist der Rekord?
Ja, 40 Tore,
41.
Oder? 41?
Ja.
Er hat jetzt noch 9 Spiele Zeit für 11 Tore.
Und ich meine, gut, Lewandowski, die kennen den alle noch. Ist auch ein Bayern-Spieler. Das mag sie ein bisschen zurückhalten. Aber es kann ja auch ein kleines Ziel sein. Weil da kommt ein Harry Kane aus Tottenham mit 0 Titeln im Gepäck und sagt sich, ich will jetzt nochmal einen Titel gewinnen, gehe nach München, das ist der safeste Bet in Europa, den ich haben kann. Schubs ist er da, gewinnen die Bayern nichts mehr. Und dann vielleicht hat man ja auch in der Kabine so ein bisschen das Gefühl, ey, wir müssen dem jetzt was geben. Und wenn es der Rekord ist. Und legen ihm noch ein paar Dinge auf und wollen ihm vielleicht helfen, dass sie, ey, Lewandowski ist einfach nach Barcelona gegangen, vielleicht mögen sie ihn auch nicht mehr. Dann haben wir mal 42 Tore für Kane. Und das kann natürlich auch, das wenn die Bayern dann nur, mindestens so, man muss sich ja Ziele setzen, ne? Wenn alles schon durch ist. Wer weiß.
Ja, er wird auf jeden Fall Bock drauf haben, aber hey, allein, dass man darüber redet, 42 Tore zu schießen in einer Saison, das ist schon so komplett insane einfach.
Also das ist in der ersten Saison.
Ja,
also da muss man ja auch ein bisschen bedenken, dass auch gerade zu Beginn ganz klar so das Zusammenspiel noch nicht so gut funktioniert hatte. Ne? Der hing ja oft auch in der Luft noch zu Beginn, Kane. Also, hat er trotzdem getroffen. Ja,
aber wollte gerade sagen, hat immer getroffen.
Trotzdem getroffen, aber immer, zeitweise immer das Gefühl gehabt, die Spieler wissen noch nicht so richtig, wie sie ihn einbinden sollen. Das ist jetzt deutlich besser.
Ja. Aber umso erstaunlicher, dass die Bayern mit so einem Stürmer da vorne drin 10 Punkte, mit 10 Punkten abgeschlagen auf Platz 2 sind. Also.
Ja. Es gibt noch eine Geschichte zu erzählen zu Patrick Ittrich. Mhm. Tobi, erzähl doch mal.
Ja, Patrick Ittrich, ich habe das während der Live-Aufnahme gar nicht so wahrgenommen, aber wurde dann nachher ja bestätigt, dass Gila Vogi in einem Luftzweikampf so sehr ungünstig aufgekommen ist und dann seine Zunge verschluckt hat, was ja sehr lebensgefährlich sein kann, wenn du deine Zunge verschluckst. Patrick Ittrich, Polizist wie er ist, ist dann gedankenschnell hingegangen, hat ihm die Zunge aus dem Hals so quasi rausgezogen, ihn in die stabile Seitenlage verfrachtet. Und dann haben die Ärzte es übernehmen können. Aber sowas kann ja wirklich gefährlich werden, wenn halt eben da niemand ist, der sofort Erste Hilfe macht. Hat mich nochmal daran erinnert, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen. Diese sehr schöne Aktion von Patrick Ittrich. Ja, kann man wirklich nur Lob aussprechen.
Wird gar nicht so groß thematisiert, so finde ich, auf den Sportseiten. Ja, also jetzt nicht der Aufmacher. Also, ja, weiß ich nicht. Also, es steht jetzt nicht auf dem Kicker-Artikel steht nicht Lebensretter.
Ja, gut, das ist jetzt natürlich auch jetzt überspitzt gesagt.
Ja,
muss natürlich stimmt, jetzt nicht kann lebensbedrohlich sein, so, sondern kann auch nicht lebensbedrohlich sein. Ja,
aber wenn er die Zunge verschluckt hat, dann.
Ja, das kann schon gefährlich sein. Klar. Ja, klar.
Ja. Finde ich, deswegen wollte ich das auch nochmal rausstellen, einfach, dass Patrick Ittrich hat da sensationell gut reagiert. Und finde ich mehr als nur eine Randnotiz dieses Spiels. Ja. Also, die Bayern erschießen sich ein bisschen Frust von der Seele. Mainz lädt sie aber auch durch offensive Herangehensweise dazu ein. In der Tabelle ändert das jetzt für beide erstmal gar nichts. Mainz hat erwartungsgemäß dieses Spiel nicht gewonnen und damit einen Punkt auf Köln verloren im Rennen um den Relegationsplatz. Wir haben noch eine Menge weitere Dinge zu besprechen. Aber bevor wir das tun, haben wir ja hier noch was Kleines für euch. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ich möchte ein paar Zahlen sagen und ihr müsst raten, um welche es sich handelt. 899.
Ich kenne 899.
899. Das ist die Punkte, die du nicht gemacht hast bei Kickbase?
Nee, das waren 825.
875 waren das. Habe ich nicht gemacht.
Gut, die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen haben es sicherlich schon längst erkannt. Und schreiben es jetzt ganz unruhig in die Kommentare. Ah, das sind natürlich die gespielten Pässe. Leverkusens im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. 899 zu 280 Pässe. Ja. Und das mit einer Passquote von 93%. Und diese Daten sagen, finde ich, auch wenn sie natürlich oftmals gar nicht so aussagekräftig sind, doch eine Menge aus über das Spiel. Weil wir sehen im letzten Drittel der Saison ein reifes Leverkusen. Ein Leverkusen, was nicht mehr dieses Spektakel, diesen Torreichtum zelebriert, sondern die einfach sagen, nur wir wollen diese Spiele gewinnen und wir müssen sie nicht 5-0 gewinnen, sondern wir schießen ein Tor und dann verwalten wir und machen das Spiel tot. Und wenn der Gegner irgendwann müde ist, dann machen wir vielleicht noch ein zweites, weil wir Bock drauf haben. Aber das war irre. Jetzt für mich als so ein Fan ist das gar nicht so schön im Vergleich zu 5 Toren. Aber für jemanden wie dich, Tobi, muss das ja ein herrlicher Anblick sein, wie Leverkusen mit diesem Passspiel das Spiel tot macht.
Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich komplett tot gewesen, das Spiel, auch schon bevor sie in Überzahl waren. Also spätestens Überzahl natürlich komplett. Und davor war es aber auch schon relativ tot. Aber klar, die können halt einen Gegner dominieren. Und diese Dominanz, es ist jetzt auch nicht für mich das Allergeilste, weil ich dann schon doch lieber so ein Liverpool gegen City, wo zwei Teams mit offenem Visier halt technisch herausragenden Fußball spielen und nicht ein Team, das quasi Schildkrötenformationen sich an den eigenen Strafraum stellt und abwartet und das andere Team macht dann irgendwas. Aber natürlich, das ist so ein eher Erfolgsgeheimnis, dass sie den Gegner damit auch komplett aus dem Spiel nehmen. Weil ja dann Wolfsburg auch keine Ballgewinne hat, wenn die da hinter dem Ball sind. Wolfsburg kann keine Konter fahren, weil dafür auch Leverkusen zu gut aufgestellt ist. Und sie können halt immer wieder den Gegner müde spielen. Und dann irgendwann, wenn du nicht mehr damit rechnest, kommt dann dieser geniale Pass von Xhaka, von Wirtz, von Palacios hinter die Abwehr. Und dann machen sie dann das Spiel. Und sie hatten jetzt auch nicht, finde ich, die mega vielen Chancen rausgespielt, dafür, dass sie so dominant waren, haben wir dann den Gegner.
Aber weil sie es auch nicht wollten,
hatte ich das Gefühl. Weil sie es auch nicht mussten, so.
Ja, sie haben dann ab und zu, ich meine, sie haben trotzdem 19 Torschüsse, also die haben aber auch sehr oft aus der zweiten Reihe einfach mal abgezogen, weil sie diese riskanten Steckbälle im Strafraum, diese kleinen, das haben sie über Phasen gar nicht gemacht, weil sie es nicht mussten, weil sie einfach am Ball waren und haben dann ja auch am Ende war es dann so ein etwas höherer Flankenball dann in den Lauf von Wirtz, der das 2-0 dann besiegelt hat. Aber davor hast du das Gefühl gehabt, also weil je näher du in den Strafraum eindringst, desto höher ist auch die Gefahr, dass du den Ball verlierst. Und die Gefahr haben sie sich gar nicht gegeben.
Du hast auch gemerkt, Wolfsburg hat ja dann zur Halbzeit schon Jonas Wind, den einzigen Stürmer, ausgewechselt. Und dann im Verlauf der zweiten Halbzeit noch mit Meier und
Achtung, da war die Luft raus. Wegen Wind.
Ja. Mit Meier und Thomas noch die beiden Außenstürmer. Also die hatten ja am Ende wirklich gar niemanden mehr auf dem Feld, der in irgendeiner Weise offensiv gedacht hat. Die haben wirklich nur gedacht, irgendwie dieses Spiel umbringen, irgendwie zu zehnt da, uns nicht abschießen lassen, das Torverhältnis nicht ruinieren lassen. Das war ihr einziger Gedanke in diesem Spiel. Und dann hast du es auch schwer als Leverkusener Mannschaft. Weil du einerseits natürlich da siehst, da sind zwar ein Mann weniger, aber es sind immer noch 9 Mann vor dem gegnerischen Strafraum, die da darauf warten, dass du die Flanke schlägst. Und du weißt ja auch, wenn wir jetzt nicht gerade durch irgendein riskantes Ding den Ball verlieren, werden die nie den Ball gewinnen. Die werden ja nie zu einem Konter ansetzen. Da ist ja auch gar niemand, der vorne der steht, der kontern könnte. So. Also da haben sie völlig auf Zeit gespielt. Und das war auch in diesem Spiel vollkommen okay. Mhm. Ist dann natürlich, und da kann ich jetzt wieder meine Kritik anbringen, auf allerhöchstem Niveau, nicht Spektakel aus der Hinrunde. Aber auch klar, in diesem Spiel hast du auch wieder erkannt, warum es nicht das Spektakel der Hinrunde sein kann, weil die Gegner ganz anders drauf sind, weil die Gegner auch gar kein Interesse mehr dran haben, mehr als eine 0-0 rauszuholen. Und jetzt ist Wolfsburg ist dahin gefahren und die hätten 0-0 mit Kusshand genommen. So. Mhm. Aber haben sie nicht bekommen, dann haben sie halt das 0-1 nehmen wollen und haben sie auch nicht bekommen, haben sie das 0-2 nehmen wollen. Also mehr wollten die ja gar nicht.
Ja, das ist auch schon ein Statement.
Ja, es ist, so gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Wolfsburg wollte nicht abgeschossen werden, das haben sie geschafft.
Glückwunsch.
Und Leverkusen hat sich gedacht, ey, das Ding ist eh durch. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Mhm. Aber ich möchte das nochmal betonen, auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Weil ich glaube, dass eine Mannschaft genau das braucht. Und das ist auch das, was ein Alonso irgendwie schafft, dass du eben nicht eine Spielform so als Selbstzweck zelebrierst, weil du damit assoziiert werden willst und sagst, ja, das ist jetzt der wilde, spektakuläre, torreiche Spielstil, der alle begeistert oder so. Am Ende willst du ja Titel gewinnen. Und die gewinnt man ja oftmals nicht durch Schönheit, sondern durch Effizienz. Durch eine gewisse Kühlheit. Gesundheit. Gesundheit. Und das ist das, was mich halt bei Leverkusen jetzt wirklich dann auch fasziniert, dass sie diese Reife erreicht haben, die du brauchst, um Titel zu gewinnen. Und nicht nur einmal schön zu spielen und dann vielleicht am Ende auch nochmal einzubrechen oder sonst was. Und diese Kühlheit, dieses richtig, Berechnende. Ja. Und das spürt man richtig. Und diese
Stabilität.
So, und ja, das ist das, was mir auch den Respekt abnötigt, weil, wie gesagt, das brauchst du einfach, um Titel zu gewinnen.
Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Bayern bei anderen Vereinen, selbst letzte Saison bei Dortmund, haben wir es gesehen, dass die vielleicht sagen, ja, die führen zwar jetzt mit 7 Punkten, aber die holen wir noch. Wir werden jetzt einfach jedes Spiel gewinnen, den Druck erhöhen und irgendwann brechen die unter diesem Druck. So, weil aber Dortmund auch letzte Saison nicht diese Souveränität ausgestrahlt hat. Leverkusen hingegen, die wirken so stabil. Und das liegt auch unter anderem zum Beispiel daran, dass immer mal wieder neue Spieler in die Startelf rücken und Topleistungen abrufen. Ob das jetzt ein Hinkapi ist, ein Stanisic, ein Teller. Wir haben über Adli schon geredet. Also fast jeder, der da spielt, jetzt, ich meine, ne, ein Kosunu, der in der Hinrunde der Top-Verteidiger war, der sitzt einfach auf der Bank jetzt, so, weil es keinen Grund gibt zu wechseln, weil die anderen so gut sind. Und das spricht halt auch noch mal eine deutliche Sprache. Hofmann, auch ein Spieler der Hinrunde, nur ein Wechselspieler. Nicht, weil der schlecht ist, sondern weil die gesamte Mannschaft so stabil ist und in guter Form ist und vor Selbstvertrauen strotzt. Und das strahlen die aus gegen die Gegner. Deshalb denkt sich in Wolfsburg, hier ist heute eh nichts zu holen, lass uns nicht auf die Hucke kriegen. Aber es strahlt auch bis nach Bayern, wo die Münchner vielleicht befreiter aufspielen können, weil sie sagen, komm, dieses Jahr wird es wohl nichts mit der Meisterschaft.
Ich meine, der herausragende Wert ist ja gar nicht mehr die geschossenen Tore bei Leverkusen, sondern die Gegentore, 16 Gegentore in 25 Spielen. Mhm. Weil das natürlich auch diese Ballbesitz, wenn du so ausspielst und gut abgesichert ausspielst, auch Risikominimierung ist und du dann auch verhinderst, dass du Gegentore bekommst. Ja. Wenn, wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen.
Und das wird so spannend. Nächste Saison, Alonso bei Bayern und Frimpong auf der rechten Abwehrseite bei den Bayern. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, muss noch mal gucken. Also Frimpong spielt ja bei Bayern, bei Leverkusen in der Dreierkette. Meistens als Schienenspieler, weshalb er also offensiv so oft zum Zuge kommt. Muss man mal gucken, ob die Bayern... Wenn Alonso, ich weiß, darum ging es jetzt nicht. Ich habe es einfach jetzt schon mal schon angenommen. Aber ja, muss man mal gucken. Ob der denn zwangsläufig jetzt in Frimpong in München auch so funktionieren würde, weiß ich nicht.
Wichtig ist, dass er nächste Saison dann nicht mehr bei Leverkusen ist.
Ja, also muss man mal abwarten. Also Wirtz hat ja schon verkündet, er bleibt. Das ist Überraschung gewesen. Und Wirtz ist ein zentraler Spieler. Und das kann auch eine Signalwirkung haben, dass dann vielleicht der eine oder andere auch sagt, oh, bleib ich auch noch mal ein Jahr, inklusive des Trainers. Er weiß, das Ding ist, man weiß halt nicht, was hinter den Kulissen ist. Ich glaube, Alonso hat zwei Optionen, safe, Liverpool und Bayern. Aber vielleicht sagt er auch, er hatte eine Absprache mit Real Madrid. Real Madrid, wenn ein Verein so weit in die Zukunft denkt, dann Real Madrid. Und die kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die gesagt haben, oh,
aber kann er jetzt auch noch 2-3 Meisterschaften und Titel mit den Bayern holen, dann immer noch zu Real Madrid gehen. Er fängt ja seine Trainerkarriere auch gerade erst an. Also du musst ja auch nicht, direkt am Anfang schon bei deinem Traumverein landen.
Und die Ausstiegsklausel ist auch erst ab nächster Saison, diese berühmt-berüchtigte für Bayern, Liverpool und Real Madrid.
Die Bayern werden sich schon an Leverkusen bedienen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, alles andere wäre fahrlässig.
Solange Hoeneß doch wieder da ist, ja. Ich würde gerne noch zu VfL Wolfsburg nochmal das sagen, was ich vergangene Wochenende schon gesagt habe.
Und bitte.
Nämlich, das muss ganz bitter sein aktuell. Für Fans des VfL Wolfsburg.
Oh ja.
Ja, weil natürlich, du spielst gegen Stuttgart 2-3, die spielen nicht hin und her. Du spielst das gegen Leverkusen 2-0, die spielen nicht hin und her. Und das sind jetzt ja als VfL Wolfsburg keine Teams, wo du sagen musst, das ist komplett natürlich, dass du von denen hin und her gespielt wirst. Das ist jetzt nicht so wie gegen Bayern München oder Borussia Dortmund, wo du sagen kannst, die sind nochmal ein ganz anderes Regal. Sondern gerade Bayer Leverkusen ist ja auch so ein Verein, der eben ein Unternehmen hinter sich hat, aber das Unternehmen ist jetzt auch nicht mehr so, dass sie wie noch vor 10 Jahren Millionen da reinbuttern, sondern die buttern da schon rein, aber nicht mehr so, wie sie es früher gemacht haben. Bei beiden Vereinen ist so klar.
Das ist einer der wenigen Vereine, die komplett unbeschadet aus der Pandemie gekommen sind, dank Bayer.
Der Wolfsburg auch ein Stück weit, wobei die jetzt ein bisschen wegen Autokrise ein bisschen zurückschrecken muss. Ja, genau. Ja, klar, deswegen habe ich gesagt, das sind ja so ähnliche Vereine.
Ja, genau. Ich will nur nicht den Einfluss von Firmen da schmälern. Ja.
Aber dann, dass du dann siehst, dass du so gar keine Chance hast und überhaupt nicht mal mitspielen kannst, das würde mir total die Laune verhageln, so als
Fan von Wolfsburg. Ja, so oder so, aber jetzt, ich würde mal Stuttgart und Leverkusen da sogar noch ausnehmen, weil die spielen ja alle Mannschaften her. Also Stuttgart.
Ja klar, aber das ist ja natürlich, wenn du irgendwo in der Geschichte anders abgebogen wärst, dann könnte jetzt natürlich in Wolfsburg ein Verein sein, der die anderen Herren spielt. Das ist
aber
ja
das kannst Gedanke du ja dahinter. Immer bei Vereinen sagen, wenn irgendein Verein einen Spieler hat. Also kannst du ja sagen, bei Gyrassi zum Beispiel, ne, kannst du auch sagen, warum hat den kein anderer? Oder warum hat Wolfsburg nicht Kolomouani damals geholt? Oder, also das kannst du ja immer sagen, wenn ein anderer Verein irgendwelche Topspieler holt, warum haben die Bayern nicht Grimaldo geholt oder so?
Ja klar, aber du ärgerst dich doch als Frankfurt-Fan auch eher darüber, wenn Stuttgart jetzt die Eintracht überholen würde, langfristig, nicht nur kurzfristig. Und du denkst, Mensch, die haben doch nicht so viel gehabt wie wir, die haben es einfach besser gemacht. Also anders als Leipzig, wo du weißt, okay, kannst du dich mit dem Kopf schnell in die Füße wackeln, die haben halt Geld dahinter, das haben wir nicht. Weißt du, das ist ja nochmal ein anderes Ärgernis, wenn du einen Verein hast, der nicht natürlicherweise vor dir sein müsste, der aber dich so komplett herspielt, wie Leverkusen das Wolfsburg getan
hat. Aber Leverkusen war doch schon immer vor Wolfsburg.
Ja, das stimmt schon. Aber sind ja schon noch Vereine mit ähnlichen finanziellen Möglichkeiten, würde ich behaupten. Vielleicht Wolfsburg nicht ganz so doll, aber.
Sagen wir mal, ich verstehe deinen Punkt. Wolfsburg hätte auf dem Transfermarkt all das stemmen können, was auch Leverkusen gestemmt hat. Und das ist natürlich dann auch immer das Ärgerliche, dass die ja wirklich nicht daran scheitern, dass sie nicht die Möglichkeiten hätten, sondern dass sie einfach aus selbigen nichts machen. Und das jetzt schon seit längerem.
Ja, muss man auch fairerweise dazu sagen, Grimaldo wollte bei Wolfsburg zum Beispiel auch haben, hat man jetzt unter der Woche gelesen. Sowas ist ja nicht so, dass sie nicht die Idee hatten. Ja. Aber das ist trotzdem als Fan dann, glaube ich, einfach frustrierend.
Ja, aber also zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Marmoush. Der kam ja aus Wolfsburg. Ne, den wollten sie ja los, also was heißt loswerden, aber den konnte ja, also das hat mich ja auch gewundert, warum kann die Eintracht Marmoush mehr bieten als Wolfsburg sozusagen, wenn Wolfsburg da wirklich gewollt hätte, hätten sie wahrscheinlich ihm schon einen Vertrag anbieten, aber der saß ja nur auf der Bank. Der durfte ja unter Kovac nicht so wirklich ran. War ja nur ein Wechselspieler, so. Und das sind dann natürlich so selbstverschuldete Probleme, ja, wo du dann Spieler ziehen lässt, die vielleicht auf, bei anderen Vereinen aufblühen und selber viel Geld in die Hand nimmst.
Okay, das war jetzt auch kein, ich habe jetzt kein Mittel mit Wolfsburg. Also, dass die so spielen, wie sie spielen, ist hausgemacht. Ich hatte jetzt mit den Fans, weil als Fan kannst du ja nichts dafür, dass die Leute, die an der Spitze sind, die Entscheidung so treffen, wie sie sie treffen.
Aber ich weiß noch, dass wir vor der Saison noch gesagt haben, dass Wolfsburg eigentlich ganz gut, also mit Lovro Meier hat man gedacht, haben sie sich einen Top-Spieler geholt, der aber leider nicht so eingeschlagen hat, wie Wolfsburg sich das vielleicht vorstellt. Ne? Also eigentlich jedes Mal, wenn ich mir den Kader angucke von Wolfsburg, denke ich mir, gut, die sind vielleicht nicht Top 6, aber die sind auch nicht so, dass man hier ständig, also dass man da am Abstiegskampf vorbeischrammt. Das ist schon auch ein bisschen komisch und ich glaube auch, dass da so ein, also dass mit Kovac da auch nicht alles so float, wie es vielleicht flowen sollte. Aber ehrlich gesagt, es könnte mir nicht egaler sein als Wolfsburg. Also ich habe da wirklich, das ist so. Ich glaube einfach, dass Spieler, die in so einer Stadt leben müssen, dass die nicht zu Top-Leistungen in der Lage sind.
Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Autostadt für Spieler. Dass die so ein Areal.
Stuttgart.
Nur für die Spieler in Wolfsburg gebaut haben. Da dürfen nur Spieler wohnen. Ein bisschen wie diese ehemalige Zeppelin-Halle da im Osten, wo dieses Schwimmbad drin ist.
Also Center Parks.
Nee, so eine, eher so eine.
Tropical Island.
Ja, so wie Tropical Island.
Für Fußballer.
Für Fußballer, da leben die dann. Ja, ist so. Das Tropical, die haben Tropical Island gebaut.
So ein künstlich aufgeschüttetes.
Das Klima da sind immer so 24 Grad, ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit, da gibt's.
Wart ihr da schon mal?
Künstliche Wasserfälle. Nee, ich habe aber schon unzählige Videos
gesehen. War da schon mal?
Du warst im Tropical Island?
Ja. Ich mal.
Sind da nicht nur Assis?
Ja, und ich. Mhm. Nee, war nett. Das Nette ist halt irgendwo da wirklich am Arsch der Heide, ist da dieses riesige Ding. Und da ist dann halt plötzlich ein bisschen in den Tropen.
Sunshine Reggae auf Ibiza ist da. Ja. Ey, wie gesagt.
Kann ich nur kurz sagen, ist mein heimliches Hobby. Alles, was mit Rutschen, Wasserrutschen zu tun hat.
Ich liebe auch Wasserrutschen tatsächlich.
Ja, Wasserparks, Wasserrutschen.
Wasserrutschen sind echt gut.
Bis man irgendwann stecken bleibt. Dann ist der Zeitpunkt.
Ja. Bist du stecken geblieben in der?
Nee, weil man halt einfach, wenn man einfach immer unfitter wird. Und so dann.
Ja, aber die Anziehungskraft der Erde
wird dann sagen, also,
ja, aber die rutschen Wände sind halt sehr unnachgiebig. Und dann macht es einmal so. Und dann muss man die Kinder hinterher schicken, die einen da rausdrücken.
Ich finde das geil, dann staut sich das Wasser. Und dann, das habe ich früher gemacht, habe ich mich immer oben hingelegt, das Wasser gestaut. Weißt du?
Hast du so quergelegt? Das habe ich auch gemacht. Das hat jeder
alle gemacht. Ja. Haben alle gemacht, okay. Ja. Und dann mit der Fontäne runter.
Das dürfen die heute gar nicht mehr. Das ist so grausam.
Ja.
Also früher gab es Bademeister, denen waren der Job scheißegal.
Ich weiß.
Ja, denen war das komplett egal.
Ich habe zwei Narben im Gesicht, einen kleinen Huckel auf der Nase und hier habe ich so eine Narbe. Beides vom selben Typen.
Beide mal Bademeister.
der eine ist der bei der Rutsche einfach hat nicht gewartet. Der ist direkt nach mir gerutscht und ist mir dann mit dem Knie ins Gesicht. Und dann habe ich alles geblutet und dann musste ich da durchs ganze Freibad zum Bademeister laufen und überall habe ich mein Blut verteilt.
Das kann ich nicht mit Ampel in der Rutsche, das gab es früher nicht. Nee, dann bist du einfach gerutscht und dann bist du auch zu acht dann gerutscht. Und dann hat einer vorne Schau Kette. Gemacht. Ja.
Klar.
Ja, klar.
Ja. Kette, genau, Kette.
Apropos
hätte Fahrradkette. Die Saison dieses Vereins hätte deutlich besser sein können, ist sie aber nicht. Wir reden natürlich über Leipzig. Irgendwas musste ich jetzt nehmen. Aber die sind halt auf Platz 5. Und ich finde, das ist zu wenig. Wenn wir schon dabei sind, dass wir so subventionierte Vereine ein bisschen für ihre Leistung beschämen, dann muss man das vielleicht auch bei Leipzig machen. Zumindest was die Bundesliga angeht, Platz 5 reicht nicht aus. Come on, wir meckern über Dortmund, dass die da nicht zu Potte kommen. Dabei sind die auf Platz 4. Und Leipzig gurkt da auf Platz 5 rum und keiner sagt irgendwas. Das ist auch nicht fair, dann können wir jetzt auch ein bisschen lästern. Und dann reden wir natürlich auch über die Champions League gleich noch, das ist eine andere Geschichte. Aber lass uns mal in der Bundesliga anfangen.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt ein bisschen die falsche Woche dafür ausgesucht.
Wir reden gleich über die Champions League. Jetzt reden 2-0 gegen Darmstadt, gewonnen ist jetzt auch nicht die
Welt. Ja, aber das war schon.
Lass mich doch jetzt mal das künstlich aufrechterhalten.
Denn du hast gleich Ausgleich kaputt, dann habe ich sie gleich mit dem Schläger kaputt hier.
Genau, ja. Nein, aber das Spiel gegen Darmstadt war tatsächlich erwartet souverän. Leipzig konnte sich erlauben, nach dem Champions-League-Auftritt ein bisschen was zu schonen. Ein Olmo saß auf der Bank. Ein Šeško, glaube ich, ne, saß auf der Bank, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben sie ein bisschen was gewechselt. Hat nicht viel geändert, das Spiel haben sie trotzdem souverän gewonnen. Hammer Sachen liegen lassen, ne? Ja. Chancen, auch ein Openda, auch schon in Madrid. Der wird zu einem neuen Timo Werner. Der wird immer so peu à peu, ich achte jetzt auch drauf, ob der so mit jedem Tag ein bisschen mehr aussieht wie Timo Werner. Ob der so eine Kafkaeske Transformation.
Ähnlicher Spielertyp auf jeden
Fall. Ja, also eben, da, ob der so, aber was der halt liegen lässt, das tut schon weh.
Ja, hat aber auch schon ganz gut
geklappt. Ja, eben, aber jetzt über, ja, aber wenn der, das, also der macht's ja gut, der ist ja in Szene zu setzen mit seinen Fähigkeiten, aber.
Wer hat am Wochenende getroffen?
Timo Werner?
Ja. Der schießt relativ viele Tore aktuell. Der ist da ganz gut dabei. Aber, ja, zum Spiel jetzt einmal kurz. Es war schon sehr souverän von Leipzig. Also Leipzig hatte keine großen Mühen mit Darmstadt. Darmstadt auf 7 Positionen verändert nach dem 6-0-Debakel. Haben einmal die halbe Mannschaft ausgetauscht, das Spielsystem ausgetauscht, auf 4-4-2 gewechselt. Versucht da Mann gegen Mann zu machen. Aber ja, Simmons hat mit der Abwehrreihe gemacht, worauf er Lust hatte, hat nur das Tor nicht geschossen. So, also Leipzig hätte sich da den Abend, beziehungsweise den Nachmittag sehr, sehr viel einfacher machen können, wenn sie einfach in der ersten Halbzeit schon die Tore machen und dann auch in der zweiten Halbzeit haben sie die Tore nicht gemacht. Das war eigentlich eher ein 4-5-0-Spiel, als es ein 2-0-Spiel war. Weil natürlich auch Darmstadt, klar, verständlich, dass Lieberknecht jetzt nach diesem Debakel in Augsburg neue Akzente setzen wollte, neuen Spielern den Einsatz schenken wollte. Aber Darmstadt hat jetzt auch nicht die Tiefe im Kader, dass du einfach mal so 7 Leute austauschen kannst. Und das ist, und dann sagen kannst, hier spielt noch eine Mannschaft, die jetzt auf allerhöchstem Niveau ist. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern die sind natürlich auch, ja, die haben das, was sie haben an Spielern. Die werfen sich rein, die geben nicht auf, aber das ist natürlich individuell zu mau, um dann zu sagen, wir spielen Mann gegen Leipzig.
Ja, vor allem hat es 3 Minuten gehalten.
Ja.
Ne? Also dann kommst du aus diesem Debakel gegen Augsburg. Nimmst dir so viel vor, stellst die Mannschaft und nach 3 Minuten schießt du ein Eigentor. Das ist natürlich auch ein Nackenschlag. Ja. Gut. Aber was aussah wie, es wird eine Klatsche werden, eine erneute, nach 3 Minuten, hat Leipzig dann relativ gnädig eben zu Ende gespielt und das 2-0 ist, wie du es auch gesagt hast, weniger als es hätte sein müssen, wenn Leipzig halbwegs seriös die Torchancen genutzt hätte. Lass uns noch kurz, wenn wir dazu nicht mehr so viel sagen wollen, zur Champions League kommen, weil wir sonst gar nicht mehr drüber reden. Die haben ja gegen Madrid gespielt. Und ich muss sagen, jetzt ist natürlich so, Leipzig hat jetzt nicht unbedingt die großartige Anhängerschaft in Deutschland, die jetzt sich empören würden, wenn irgendwas Ungerechtes passiert. Aber ich muss sagen, Leipzig ist richtig auf deutscher Seite verarscht worden. Die haben im Hinspiel dieses Tor aberkannt bekommen, was ich fast schon skandalös fand, gegen Madrid. Wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel, jetzt bin ich mal, bring den HSV rein. Wenn man sich mal anguckt, das Tor, was der HSV da kassiert hatte, was gegen Osnabrück, das 1-0, wo das Abseits nicht gewertet wurde, obwohl der Spieler da hingeht, dann guckst du ja an, was da für Leipzig. Egal. Jedenfalls sind sie dann mit dieser Hypothek, dass sie eben aufgrund dieses nicht gegebenen Tores verloren haben, nach Madrid gereist, ins Bernabeu und haben dann da ein großartiges Spiel gemacht. Und wurden da aber auch wieder verarscht, weil der spätere Torschütze Vinicius dann einfach vom Platz fliegen muss, weil er einfach Orban am Hals zu Boden schubst. Das ist eine glasklare rote Karte. Schiri steht auch daneben und gibt gelb, wo man sich dann irgendwann denken muss, ja, okay, ist da vielleicht was dran, was so ein Lieberknecht jede Woche sagt, dass es die großen Vereine am Ende, wenn es entscheiden wird, da doch bevorteilt werden? Man hatte fast das Gefühl, auch wenn man sich das Liverpool-City-Spiel angeschaut hat, wir haben zu Beginn drüber gesprochen, den nicht ergebenen Elfmeter und so. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn es ganz wichtig ist, so dass.
Wir müssen aufpassen mit dir, du driftest hier heute in so eine Ecke.
Weil ich aber auch sauer bin. Ich kann mich sehr gut empören, wenn ich das Gefühl habe, Ungerechtigkeiten herrschen auf der Fußballwelt.
Ja. Ich weiß nicht, ob das Batman, dann diese Angst vor dem großen Namen ist. Weiß ich nicht. Man muss auch bei Leipzig dann ein bisschen in dem Sinne selbstverschuldet, weil sie hatten die Chancen. Sie hatten wirklich gute Möglichkeiten jetzt auch wieder im Rückspiel. Ja. Das, was du Oberhändler gerade gesagt hast, stimmt halt jetzt auch für die Champions League gerade in Hin- und Rückspiel.
Ja.
Hätten sie ihre Chancen machen müssen, so.
Ja.
Hätten sie ihre Chancen machen müssen, dann redest du darüber auch nicht. Aber Real Madrid ist natürlich mit so einer Vintage-Real Madrid-Leistung, wo nachher keiner wieder drüber redet, wenn sie nachher ins Finale oder Halbfinale kommen, dass die da irgendwie sich da durchwursteln. In den entscheidenden Minuten spielt Bellingham dann Pass auf Vinicius und dann macht das Ding rein. So. Und die wursteln sich da irgendwie durch. Die, und dann halt mit ein bisschen Schiedsrichterglück, wobei wir haben jetzt ja auch in der La Liga darüber geredet, wo sie ja so ein bisschen Unglück hatten, doch letzte Woche im Bundesliga International mit der Entscheidung, dass das Spiel abgepfiffen wurde. Aber ja, das ist natürlich Pech gehabt. Ich fand das im Hinspiel aber noch skandalöser als das Ding jetzt. Klar, ja. Er hätte runterfliegen müssen, hätte runterfliegen können. Aber
er hat das Tor geschossen am Ende.
Ja, klar, aber das Hinspiel, ja. Das Hinspiel war schon ein richtiger Skandal. Ja. Auch weil der VAR, der ja da eingesetzt war, der hat ja schon einige Dinger gemacht. Also wo du dich auch fragst, warum wird er noch als VAR eingesetzt? Der hat jetzt schon mehrere Dinger verbockt und mehrere Eingriffe gehabt, die nicht so ganz korrekt waren. Und ja, das war halt der Casus Knacktus, würde ich sagen. Dieses Hinspielding.
Ja, und das haben sie, finde ich, trotzdem, haben sie sich abgeschüttelt, ne? Kann man auch mal länger was von haben, von so einem Erlebnis.
Ja, Darmstadt ist natürlich auch nicht der schlechteste Gegner, um sowas abzuschütteln.
Ja, ich glaube, in einem wichtigeren Spiel, mal gucken, aber das, also das war eine große Enttäuschung. Leipzig hat wirklich ein richtig gut, muss man auch mal sagen, haben einfach ein richtig gutes Spiel gemacht in Madrid und hätten das Weiterkommen absolut verdient gehabt. Das wäre eine große Überraschung gewesen und vor allem hätte das natürlich auch diesem Traum des 5. Champions League Platzes ein bisschen geholfen.
Ja. Ja, wahr zu werden. Das ist na klar. Und,
der aber doch jetzt wohl, so wie ich das mitgekriegt habe, wieder in greifbarer Nähe ist.
Das Gute, also was wichtig wäre, wäre, dass Freiburg West Ham raushaut in der Europa League. Das wäre, glaube ich, so ein richtiges Ding. Und natürlich muss Dortmund jetzt auch weiterkommen diese Woche in der Champions League. Aber wenn wir dann zwei Vertreter haben im Achtelfinale der Champions League und im Achtelfinale der Europa League, wäre das schon eine gute Ansage.
Viertelfinale.
Ach, Viertelfinale, Entschuldigung, ja, Viertelfinale
gibt's, der Champions League. Ist dann der 5. Platz Champions League Quali?
Der 5. ist Champions League auch. Direkt Quali.
Ja, es gibt keine Champions League Quali, oder wie?
Nicht für den 5. Platz da. Es gibt eine Champions League
Quali. Und der 6. Platz wäre dann?
Europa League. Es sei denn, es
gibt. Und der 7. Platz wäre auch Europa League und der 8. Platz wäre dann Europa League.
Der 7. und 8. hängen halt davon ab, wer den Pokal gewinnt. Weil es könnte ja auch noch sein, dass Gladbach den Pokal gewinnt, dann kriegen sie den Europa League Platz über den Pokal.
Aber angenommen, Leverkusen gewinnt den Pokal.
Dann ist.
Dann kann es theoretisch sein, dass der 8. Platz sogar noch für die Conference League.
Genau, dann das erste 5 Champions League, 6, 7 Europa League und 8 Conference League. Ja.
Das ist ja krass. Das heißt, du hast die ersten 8 Plätze, also fast die halbe Liga, würde sich für einen internationalen Platz.
Ich werde, was noch krasser wäre, und das weiß ich auch nicht, wie das dann ist, was ist, wenn Freiburg die Europa League gewinnt? Wenn Freiburg die Europa League gewinnt, dann Champions League. Ist dann auch die Frage, ob dann noch einen Platz dann gäbe für Deutschland.
Nee. Nee. Ich glaube, also gab es nicht mal die Situation? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die
Es gab einmal die Situation, da hat auch Liverpool die Champions League gewonnen, aber war gar nicht qualifiziert für die Champions League, oder? Irgendwie sowas.
Ja, es gab mal so eine Situation, also theoretisch kann ja auch jemand Champions League gewinnen, der nicht für die Champions League qualifiziert ist und dann gewinnt jemand die Euro League. Nicht für die Champions League qualifiziert ist und dann hättest du 6 Starter oder so. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ja, aber für die 5-Jahres-Wertung ist, glaube ich, das wichtigste Spiel diese Woche. Einmal, dass Dortmund weiterkommt, aber das Wichtigste ist, glaube ich, West Ham gegen Freiburg, weil wir ja auch mit England um diesen 2. Platz uns duellieren. Wenn wir dann natürlich einen Engländer raushauen, wäre das gut für die Wertung.
Okay. Aber der 6. Platz kann nur für Euroleague sein oder kann der auch noch Champions
League? Er kann auch Conference League sein, theoretisch.
Aber kann er auch Champions League Quali sein?
Nein.
Du willst sehen.
Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, wie wenn es ist, wenn Freiburg die Europa League gewinnt. Das ist dann wieder zu hoch für mich, muss ich gestehen.
Boah, das ist so kompliziert, ja. Deshalb am besten als Verein nicht auf die Tabelle achten, sondern immer das Beste geben. So wie Stuttgart zum Beispiel. Die Woche für Woche das Beste geben. Und auch jetzt gegen Union wieder. Muss man sagen, das war Stuttgart, wie sie Spaß machen, Stuttgart, wie wir sie kennen. Stuttgart, wie wir es gewohnt sind mittlerweile schon. Noah schickt schon keine Nachrichten mehr, weil der jetzt jeden Tag Kuchen isst.
So. Ist arrogant geworden.
Ist einfach arrogant, der Erfolg hat ihn
gewöhnt.
Ja.
Du kennst das ja auch auf einen Kollegen oder Kollegin in der Medienbranche, die am Anfang kleine Leute waren.
Mhm.
Und dann haben sie irgendwas, das den Durchbruch geschafft hat. Ja, Tobi Escher zum Beispiel früher bescheiden am Buzzer, darf ich was sagen. Und jetzt kommt er hier rein und sagt, zieh das aus, mach das anders, ihr seid um 11 Uhr hier und haltet die Fresse und richtet euch nach meinen Punkten. Und so ähnlich ist das auch mit anderen Bundesliga-Vereinen oder auch mit Fans. Noah ist auch, ne, war immer dieser nette, bescheidene Typ, kann ich was für euch tun und so. Und jetzt merkst du, wenn du dem per WhatsApp schreibst, ne,
Mhm. Musst erstmal durch 15 ja. GIFs von
Frau vielleicht Stuttgart kommt durch. Eine Antwort, vielleicht kommt eine Antwort am nächsten Tag. Einsilbig, früher hätte dir halben Roman geschrieben, jetzt gefragt, wie viel Uhr es ist, und er schreibt dir, ja, gut, dass du fragst, mir geht's gut. Weißt du, also so, hat sich unheimlich verändert,
ja.
Der Typ.
Ja, wie, das ist so, wie in so einem, Schwarz-Weiß-Film, ne, wo du auf einmal, wie so ein Film Noah. Und in diesem Film gewinnt der VfB Stuttgart 2:0 gegen Union Berlin. Gerassi, natürlich, schießt das 1:0. Er ist ein großartiger Stürmer, wie er mehrfach unter Beweis gestellt hat. Und sein kongenialer Flügelpartner Führig weitet die Führung aus, macht ein 2:0 draus. Und dann fliegt auch noch Schäfer in der 69. Minute vom Platz. Und damit war es dann auch durch. Was möchten wir noch zum Spiel sagen, Tobias Escher?
Ja, also gar nicht mehr so viel. Also Union hatte in der ersten Viertelstunde Chancen. Mhm. Die waren ganz gut gekontert auch in dieser Anfangsphase. Hast du gemerkt, mit Volland ein bisschen Vollgas gegeben. Mhm. Aber danach, nach dieser Anfangsphase mit den Kontern, hat der VfB das komplett dominiert. Und haben ja auch am Ende 70% Ballbesitz gehabt, haben hin und her gespielt, haben sich auch immer wieder mit guten Pässen ins Zentrum rein, Chancen erarbeitet. Also das, was wir vorher über Leverkusen gesagt haben, trifft hier auch auf Stuttgart zu, eine absolut reife Leistung. Vielleicht nicht das mega explosive Ding, dass du gesagt hast, da schießen sie 4 oder 5 Tore. Nein, aber haben das Ding komplett auch am Ende runterverwaltet und verdient mit 2:0 gewonnen.
Ja. Und wollen wir eigentlich an der Stelle mal auf die Tabelle gucken, weil wir jetzt gleich zu Borussia Dortmund kommen. Und schauen wir mal, wie eng das da im Champions-League-Rängen, auf den Champions-League-Rängen ist. Leverkusen ist klar, 10 vor Bayern. Und dann Stuttgart hält diesen 6-Punkte-Vorsprung vor Dortmund, was sehr wichtig ist, weil natürlich Dortmund auch nochmal in diese schwierige Phase der Saison eintaucht. Und wenn sie bis dahin den Vorsprung halten und man erwartet, vielleicht Dortmund lässt ein bisschen was liegen, ist das gar nicht so schlecht, ne? Wenn man sich dieses Polster so aufrechterhält. Und natürlich Leipzig lauert. Also Dortmund und Leipzig Stand jetzt duellieren sich um den Stand jetzt letzten Champions League Platz. Man sieht also, der BVB ist unter Druck. Unter Ergebnisdruck ist er ohnehin schon in der ganzen Saison ein bisschen unruhig. Trainer ist nicht wirklich fest im Sattel. Und umso wichtiger ist es, dass zumindest die Ergebnisse stimmen. Und die stimmten jetzt auch in Bremen, wo sie 2:0 geführt haben. Und dann flog Sabitzer vom Platz. Das fand ich ganz erstaunlich, weil das Foul war jetzt nicht überhart. Er ist schon mit offener Sohle in die Achillessehne rein, aber man hat gesehen, okay, das war überhaupt nicht beabsichtigt. Und er hat sofort gewusst, was passiert. Und das fand ich sehr beachtlich, dass er da nicht lamentiert hat, und sondern er hat direkt so genickt, dem Schiri zugenickt, weil er wusste, fuck, da ist mir was passiert. Das war zwar so nicht gewollt, aber er wusste sofort, was die Konsequenz Aytekin ist.
War das, ne?
Aytekin.
Wir haben auch noch dann so miteinander gequatscht und Aytekin hat gesagt, was soll ich machen und so. Ich fand, es war auch tatsächlich irgendwie eine schöne Geste, weil man kennt das ja beim Fußball, das ist ja so dreckig, ne? Die treten einen um und dann, hö, was, ich habe nichts gemacht. Wir haben eben über Real Madrid geredet, Vinicius wirkt den da um und dann, hö, was, wieso, warum kriege ich überhaupt Geld? Ne? Also anstatt froh zu, und da fand ich, das war so, Sabitzer, ja, ich habe ihn erwischt, was soll ich machen? Ich gehe, Leute. Das finde ich irgendwie, finde ich sympathisch, wenn man sowas mal sehen kann.
Das war auch, ich fand das seltsam, dass die Karte so umstritten ist. Weil für mich war das schon eine rote Karte. Oder fand
war aber ja nicht? Gar nicht umstritten. Ich meine, Sabitzer
selbst. In den sozialen Medien und natürlich, wie heißt der? Manuel Grefe? Ist doch der immer alle kritisiert, oder?
Ja.
Ja? Manuel Grefe, ja.
Ja. Aber auch erst seit ein paar Jahren.
Ja, Manuel Grefe hat auch gleich wieder gesagt, was für eine Quatschentscheidung das gewesen sei. Und
nö, finde ich
überhaupt fand das nicht. Aber, der geht von hinten rein, offene Sohle, hat keine Chance auf den Ball.
Ja, vor allen Dingen. Der geht ja auch so rein, dass das nicht mehr in deinem Ermessensspielraum ist, ob er ihm das Knie zerschmettert oder nicht. Ja. Also klar, in dem Fall ist er nur leicht touchiert, aber das ist eine Frage von Millimetern oder Zentimetern und zwischen, weiß ich nicht, der nimmt den Spieler komplett mit und verletzt ihn und also finde ich schon, das ist für mich eine klare rote Karte gewesen. Also offene Sohle, gehst da rein. War nicht gewollt, aber
hat natürlich das Spiel dann komplett umgekrempelt. Mhm. Also hast du ja gerade schon gesagt, 2:0 Führung, Dortmund auch sehr dominante erste Halbzeit, 70% Ballbesitz, Werder so ein bisschen wie der Hase vor der Schlange, hofft, dass da nichts Schlimmeres passiert, aber lagen halt dann eben auch 2:0 hinten durch 2 gute Angriffe von Dortmund. Und dann hat sich das Spiel einmal komplett auf links gedreht, weil Terzic auch gesagt hat, okay, wir sind zu zehnt, wir müssen das irgendwie runterverwalten. Hat mit, hat dann relativ schnell gewechselt, hat auch einen weiteren Verteidiger gebracht mit Mats Hummels für Malen, hat dann auch später immer alle Angreifer um Angreifer ausgetauscht. Am Ende war es so ein 5-4-0, was da Dortmund gespielt hat. Also gar kein Stürmer mehr vorne drin, sondern nur noch am eigenen Strafraum das Wegverteidigen. Und haben da ein bisschen Glück gehabt, dass Werder dann nicht so viel draus gemacht hat. Also Werder dann mit Flanke um Flanke, aber das ist natürlich, wenn du hinten drin Hummels, Süle und Schlotterbeck hast, da hat dann auch ein Ginmar und Duxch keine Chance, diese Flanken zu bekommen. Und ja, am Ende hat es nur zum 1-2 gereicht aus Werder Sicht, weil Dortmund das komplett kompromisslos wegverteidigt hat. Mhm.
Ja, und damit wieder wichtige 3 Punkte. Ja, das ist so ein bisschen Dortmund in der Ergebniseffizienz. Trotzdem hat man das Gefühl, Ruhe kommt da nicht rein.
Ja.
Zumindest von außen nicht.
Nee. Also ja. Jetzt ist halt der einfache Teil der Saison vorüber. Mhm. Also das ist natürlich klar, erstens dieses Spiel gegen Werder war ein Pflichtsieg, klar, aber auch ein bisschen unter dem Vorzeichen des wichtigeren Spiels gegen PSV, das jetzt am morgigen Dienstag oder Mittwoch stattfindet. Und jetzt kommt halt der harte Teil. Es geht los mit Frankfurt nächste Woche, nach der Länderspielpause müssen zu den Bayern, dann kommt Stuttgart, dann eine kurze Pause mit Gladbach, aber dann wieder Leverkusen, Leipzig. Also das ist jetzt wirklich... Da kannst du diese Sorgen komplett, die Stimmung komplett drehen, also dass du sagen kannst, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist vergessen. Oder auch jetzt dieses, ja, mal gucken, warten wir ab, was dann in diesen Spielen ist, das kann natürlich dann auch ins Negative
Das ist wirklich krass. Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Gladbach dazwischen, so ein bisschen, um einmal durchzuatmen, dann geht's weiter mit Leverkusen, Leipzig.
Und dazwischen ist auch noch Champions League, wenn sie jetzt gegen PSV gewinnen.
Also das ist wirklich krass. Die letzten 3 Spiele sind dann wieder okay mit Augsburg, Mainz und Darmstadt. Aber das sind wirkliche Prüfungen, die Dortmund da bestehen muss. Genau. Erwähnenswert auch Jadon Sancho, erstes Tor nach seiner Rückkehr. Auch schönes Solo.
Ja, das ist genau das, was man eigentlich von ihm sehen will. Oder gut gemacht.
Ja.
Wobei, kann man vielleicht auch halten, weiß ich nicht.
Aber kurzes Eck, ja.
Aber hat ein gutes Spiel gemacht, auch sonst. Also
kommt so langsam rein. Mhm. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Dortmunder, wenn er nicht in jedem Spiel 2 Tore schießt, erhöht die Chance, dass sie ihn halten können.
Ja, glaube ich nicht. Haben sie jetzt schon so oft gesagt, dass sie sich ihn nicht leisten können.
Ja, haben sie gesagt.
Ja. Aber andererseits
Preis drücken.
Senkt es ja auch den Druck von außen, ihn halten zu müssen. Verstehst du? Mhm. Weil er bisher jetzt nicht diese überzeugenden Leistungen gebracht hat, dass jetzt alle in Fanbase schreien, den müssen wir jetzt halten.
Aber gerade wenn vielleicht Malen geht im Sommer, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sancho sehr gerne halten würden und dass die natürlich nicht sagen, den holen wir auf jeden Fall. Ist ja klar, dass Dortmund da irgendwie sagt, ah ja, das wird nichts, den können wir uns nicht leisten und so weiter. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte.
Ich glaube, es ist nicht nur die Ablöse, es ist auch das Gehalt, ne? Weil das musst du ja dann irgendwie verrechnen. Das heißt, dann muss erstmal die Gehaltsdifferenz muss ja mit der Transfersumme schon mal irgendwie aufgerechnet werden. Und dann muss noch die Transfersumme, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Paket.
Und du holst ja dann einen Spieler, der dann wahrscheinlich der Topverdiener ist oder da zumindest zugehört. Mhm. Dann muss der auch wieder das mit Leistung rechtfertigen, sonst hast du wieder intern Ärger. Also das ist, ich bin momentan nicht begeistert von der langfristigen Verpflichtung von Sancho. Ich sehe da Marzen besser, auch wenn Marzen defensiv noch sehr, sehr viel dazu lernen muss. Aber Marzen ist auch noch jünger, also der ist noch formbarer. Aber da ist ein Transfer auch wahrscheinlich.
Ja, der ist auch nur geliehen.
Also es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass die ihn halten können.
Ja,
komplett. Und den sehe ich momentan stärker als Sancho. Auch wenn Sancho jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also hat wirklich gerechtfertigt, dass er von Anfang an spielen durfte.
Man muss dem auch ein bisschen Zeit geben, ne? Weil der hat in Manchester überhaupt gar keine Rolle gespielt.
Weil wenn du eins nicht hast, dann ist es Zeit.
Das hat Terzic ja auch gesagt.
Ja.
Ne? Kommst nicht her, um dich zu entwickeln, sondern um zu funktionieren.
Eins haben wir nicht. Das ist Zeit.
Ganz genau.
Ich habe ihn 3 Dinge gefragt.
Was willst du?
Was brauchst du? Und wir haben keine Zeit.
Wir haben keine Zeit,
oder? Welches Spiel besprechen wir als nächstes?
Ja, das weiß ich doch. Und so haben wir uns die ganze Zeit schon drauf gefreut, dass Frankfurt gegen Hoffenheim gespielt hat. Das ist ja auch für den neutralen Zuschauer
toll.
Ein Leckerbissen, wo man sagt, da schalte ich mal ein. Sonntagabend. Familie, Freude, Abendessen. Nee, Frankfurt gegen Hoffenheim. Dementsprechend können wir alle, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen. Aber ich überlasse dir gerne den Vortritt. 3-1 gegen Hoffenheim. Wie viel Frankfurt, wie viel Hoffenheim sind an diesem Ergebnis beteiligt?
Aber kurz, du hast es auch tatsächlich gesehen, nicht? Mhm. Weil wir natürlich, wir Dorftrottel, haben uns natürlich das schlechtere Spiel rausgepickt.
Was habt ihr euch
rausgepickt? Liverpool. City, Liverpool.
Achso, deshalb habe ich Liverpool und City verpasst. Ja. Okay, ja. Dann bin ich ja entschuldigt. Ja. Nee, das kann ich aber auch verstehen. Hätte ich wahrscheinlich dann auch gemacht. Nee, es war aber tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spielchen. War es relativ schnell, also wie immer ist ja Eintracht in Rückstand geraten nach 5 Minuten. 0-1 durch einen Eckball auf Brooks. Einfach ein Fehler von Robin Koch, der da sich hat so ein bisschen wegschubsen lassen. Und dann, also es war jetzt nicht strafwürdig wegschubst, es war so klassisches Gerangel. Und dann, es war genau diese eine Sekunde, die gereicht hat, um hochzusteigen und Koch noch, was ist hier los? Und dann war das Ding schon drinne. Aber dieses Mal wirkte die Eintracht davon nicht so geschockt, sondern es wirkte so nach dem Motto, wir wollten eh ein Tor schießen, also ist jetzt eh scheißegal. War halt ein gut geschossener Eckstoß mit Brooks, der ist halt auch eine Wucht. Und haben dann relativ schnell das Heft des Handels in die Hand genommen. Und dann gab es natürlich den Casus Knacktus, war die Notbremse. Marmoush war durch, hätte wahrscheinlich auch genetzt. Der Torschütze Brooks, folgerichtig, Notbremse, rote Karte. Und ab da hast du halt gemerkt, weil die Eintracht schon bis dahin, das waren 22 Minuten, schon so ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand hatte und wirkte stabil dieses Mal. Sieht man natürlich jetzt auch an der Aufstellung wieder. Es war jetzt mit Skiri und Larsson hattest du wieder so die Stabilität. Ich meine, das letzte Mal hatten wir Donny van de Beek und Tuta auf der 6. Das ist natürlich einfach was anderes. Wenn da Larsson und Skiri, da war eine andere Stabilität. Götze, der die letzten zwei Spiele auf der Bank war, der ein super Spiel gemacht hat und Topmöller gemeint hat, er war mit Abstand bester Spieler in der Trainingswoche. Und er wirkte auch viel, viel frischer. Also du hast das richtig gemerkt. Das habe ich direkt wieder losgelaufen. Das ist so wie wenn der Stamina-Balken bei FIFA, wenn er leer ist oder wenn er voll ist. Und du merkst richtig, okay, der läuft. Der läuft, der kommt rechtzeitig in die Zweikämpfe, der ist agil irgendwie so. Hat dann wunderschön den Ausgleichstreffer eingeleitet und dann, nachdem es dann 1-1 stand und du wusstest, die haben jetzt noch, 60 Minuten in Überzahl, haben die das ganz souverän gemacht, ne? Haben die laufen lassen. Es war jetzt kein Spektakel in dem Sinne so. Ich hatte dann gedacht, so, oh, vielleicht kriege ich jetzt hier auch mal so ein 6-1 oder so, wie Augsburg das in Darmstadt oder so gemacht hat. Zumal es dann ja noch eine 10 Minuten vor Schluss noch eine gelb-rote gab gegen Kabak. Mhm. Und
dann nicht.
Oder welche Minute war das? Ja, 78. Da hat es noch mal so 15 Minuten gegen 9 Leute. Und da haben sie aber dann so, die haben das so ein bisschen wie bei Leverkusen oder Stuttgart, die haben nur das, also die haben dann geführt 3-1 und dann haben sie auch ehrlich gesagt nur noch den Ball rumgeschoben und Hoffenheim wusste, hier ist nichts mehr zu holen und dann ist das so ein bisschen dahingeplätschert, was ich ein bisschen schade fand. Ich habe mir gedacht, so, da kann man da jetzt mal so ein Etikette mal auflegen oder so.
Man will natürlich dann als Zuschauer Spektakel noch sehen gegen 9 Leute, ist aber auch ein bisschen gnädig, den Gegner nicht zu.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht so eine Sache ist, dass man sagt, okay, gegen 9 Leute spielen wir die jetzt. Ich glaub,
wenn du 3-1 führst, ist dann eher, wir haben die 3 Punkte, warum sollten wir uns jetzt noch hier einen Larry machen?
Sie haben dann noch Chandler und Hasebe wurden dann noch eingewechselt. Es war ja 125 Jahre Eintracht-Geburtstag. Die haben auch mit den neuen Trikots, die ich sehr schön finde, haben sie gespielt und die haben halt ihr Sorgen. Es war halt klar, das war so ein Spiel, jetzt führen sie mit 7 Punkten. Das war einfach ein richtig wichtiges Spiel, ne? Weil wenn sie verloren hätten, wäre Hoffenheim auf 1 Punkt ran und in Frankfurt wäre auf jeden Fall richtig dicke Luft gewesen, auch für Dino Topmöller. Und jetzt haben sie 7 Punkte Abstand, was halt wirklich immer noch absolut lächerlich und nicht kein gutes Zeugnis für diese Bundesliga ist, dass du, ich habe ja lang genug hier gesessen und geschimpft darüber, wie schlecht die Eintracht spielt, dass du dann mit 7 Punkten Abstand auf Platz 6 bist, mit so einer schwachen Saison eigentlich, ist absoluter Wahnsinn. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und kann man sich nur erklären, dass andere Vereine da halt auch zu sehr mit sich beschäftigt sind irgendwie, dass da kein Verein irgendwie sagt, außer Stuttgart, ich will da oben mit rein. Also ist echt komisch. Aber es ist so. Und jetzt ist erstmal, glaube ich, ein bisschen Ruhe. Jetzt kann die Eintracht auch keine Dreifachbelastung mehr, haben jetzt lange Trainingswochen, können jetzt sich einspielen und verbessern. Und man muss sagen, die Eintracht ist ja schon immer so gewesen, war schon in den 90ern so. Die spielen gegen die vermeintlich guten Mannschaften, spielen sie einfach besser. Es liegt ihnen einfach mehr offenes Visier, die auch mal was anbieten, als diese tiefstehenden Vereine, die den Bus parken, die du bespielen musst und so weiter. Deshalb bin ich auch mal gespannt, weil das Restprogramm wird schwer von der Eintracht. Die haben auch noch alle, wie Dortmund, auch noch alle Top-Vereine da. Aber da kann man sich bei der Eintracht fast schon mehr ausrechnen, als wenn sie gegen die vermeintlich Kleinen spielen.
Ja. Die haben Leverkusen am 31., glaube ich.
Also die vielleicht schon
am 32. Das kann sein, dass die Leverkusen genau nach der Meisterparty haben.
Mhm. Ja.
Gut. Oder direkt vor der Meisterparty, am 32. Spieltag. Ja, da werden sie schon Meister sein.
Sie haben jetzt auf jeden Fall gegen Dortmund eine Riesenchance auch.
Ja.
Weil sie natürlich da nochmal ein Fass aufmachen können, was sie gar nicht erwartet hätten, vielleicht das Champions League Fass. Weil du natürlich dann auch mit einem Sieg gegen Dortmund jetzt auf.
Das wäre natürlich der Knaller. Dann wäre natürlich wieder komplett Euphorie in Frankfurt. Dann würden alle wieder sagen, Dino Topmöller, bester Trainer, der je trainiert hat. Aber da muss man sagen, das sind ja beides so Vereine, die so irgendwie, wo die Fans unzufrieden sind, wo auch der Trainer immer so irgendwie, die auch einfach, obwohl sie gut in der Tabelle dastehen, rein vom Spielerischen her diese Saison nicht so wirklich überzeugt.
Geht um das Wie bei beiden.
Ja. Und da bin ich mal gespannt. Ist wirklich eine interessante Partie gegen Dortmund, aber.
Ja. Natürlich, wenn du es verlierst, dann kannst du es auch dann beerdigen, nach vorne noch zu gucken.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber es ist auch vermessen. Also,
es ist ja vermessen, ja klar.
Also wenn die Eintracht mit dieser Leistung Champions League spielt, dann will ich vielleicht auch gar nicht mehr Bundesliga gucken. Weil das ist irgendwie, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß ja, wie Liverpool und Man City spielen. Das ist eine andere Sportart.
Hey, gut, das ist natürlich jetzt eine Creme de la Creme.
Ja, aber das ist die größte Liga. Und so macht er erstmal die Hausaufgaben in der eigenen Liga und schafft es gegen Darmstadt nicht kacke auszusehen oder gegen Mainz. Dann können wir über Champions League reden.
Liverpool spielt ja nicht mehr Champions League.
Nee,
wieso? Die sind noch Meister.
Europa League.
Ja, diese Saison. Ja, okay.
Ja, 5-1. Also die Frankfurter bleiben tatsächlich oder zementieren ihren 6. Platz und damit ziemlich sicher auch die Europateilnahme. Welcher Wettbewerb es wird, ist noch ein bisschen offen. Aber sieht in jedem Fall gut aus. Dafür, dass du Woche für Woche meckerst, ist das Ergebnis immerhin noch ein gutes. Kannst du gerne weiter meckern, wahrscheinlich.
Es könnte theoretisch auch nur Conference League sein, 6, nicht? Wenn wir nicht den 5. Platz bekommen und Gladbach den Pokal gewinnt oder Düsseldorf oder Kaiserslautern oder Saarbrücken.
Saarbrücken.
Dann würde ja tatsächlich das nur die Conference League sein.
Mhm. Ja.
Das ist so witzig, wie das einfach so viele Variablen gibt dieses Jahr. Das macht mich ganz wuschig.
Übrigens, Hoffenheim hat sich Noah bei mir bedankt, weil die spielen nächste Woche gegen Stuttgart und haben ihre gesamte Innenverteidigung.
Ja, die haben keinen Kabak, die haben keinen Brooks.
Ja. Ja. Beide schön
ausgekegelt. Ja, Hoffenheim kann man auch mal sagen, weil die sind ja auch so wankelmütig. Wo ich dachte, jetzt haben sie es wieder gedreht nach diesen Siegen gegen Dortmund und gegen Bremen, wo sie auch sehr gut gespielt haben und auch einen guten Konterfußball gezeigt haben, was sie jetzt auch versucht haben gegen die Eintracht. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, hat ja offensichtlich nicht so gut geklappt, auch schon vor der roten Karte. Aber das ist ja dann wieder dieses typische Hoffenheim-Ding, dass die keine 3 Spiele am Stück gut hinbekommen. Das muss ja auch eine schlechte Leistung gewesen sein von Hoffenheim einfach.
Ja, du merkst halt, dass die kam auch mit der Geschwindigkeit. Also es gab ganz klar die Ansage, hinter die letzte Reihe zu spielen und dann mit Mamouche und mit Nkunku und Ebimbe. Haben natürlich auch schnelle Spieler und das ist voll geklappt. Deshalb gab es auch die rote Karte, ne? Weil es war so ein Mismatch. Brooks gegen Mamouche im Laufduell. Und da ist der Plan, muss man auch mal dann sagen, wenn man die ganze Zeit kritisiert von Dino Topmöller, dieses Mal auf jeden Fall voll aufgegangen. Und Hoffenheim war schon davor, trotz des 1-0s wirkten die nicht so stabil. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Und dann mit der roten Karte hatte ich, der immer negativ ist, trotz 1-0 nach der roten Karte habe ich gedacht, das wären sichere 3 Punkte heute. Also das wirkte das ist ja das, was ich oft sage. Das merkst du manchmal schon in den ersten 5 bis 10 Minuten des Spiels, merkst du, wie die Mannschaften drauf sind. Und da hast du gemerkt, Hoffenheim wird heute nicht gewinnen.
Ja, mal 47 Gegentore jetzt auch. Also so reden wir jetzt auf einem ähnlichen Niveau, wie wir vorhin bei Gladbach geschimpft haben, schimpfen wir jetzt auch dann bei Hoffenheim. Wenn die defensiv besser stehen würden, dann wären die in der Tabelle noch besser da.
Absolut.
Stehen ja auch nur so auf Platz 7, weil der Rest es eben nicht zurande kriegt.
Eine dieser Mannschaften, die da normalerweise zu verorten wären, ist der SC Freiburg. Die auch eine schwierige Saison haben, die jetzt allerdings gegen West Ham zu Hause 1-0 gewonnen haben, dank Gregoritsch.
Spielen eine sehr, sehr gute Europa-League-Saison.
Ja, spielen eine gute Europa-League-Saison. Müssen natürlich jetzt erstmal dann auch bestehen, in London dann das Rückspiel meistern. Haben aber in der Zwischenzeit eine schwierige Aufgabe bei sehr unbequem zu bespielenden heimstarken Bochumern zu absolvieren gehabt und haben auch da gewonnen. Und auch da dank Gregoritsch wieder. Also die sind eigentlich ganz gut drauf derzeit. Und für Bochum war es die 3. Niederlage in Folge. Wir haben vorhin ja drüber gesprochen, ob die da eventuell noch mal Kandidat werden. mit Mainz und Köln zusammen. Und zumindest tun sie derzeit nicht so viel dafür, um es zu verhindern.
Ja, die Bochumer Fans haben sich nach dem Spiel sehr geärgert über die Elfmeterentscheidung. Und ich glaube, Ginter war es, den Gegenspieler packt und so ein bisschen umreißt. Finde ich, ja, kann man geben, Elfmeter. Also es war für mich mehr Elfmeter als nicht. Ist aber wieder so eine Frage, ist es wirklich ein VAR-Fall, wo dann der VAR eingreifen muss? Naja, okay. Da verstehe ich den Frust von den Bochumer Fans auch ein Stück weit. Nach vorne haben sie auch ein okayes Spiel gemacht, haben aber viele Fanschüsse dann abgegeben, also ins letzte Drittel reingekommen sind sie nicht. Und dann hat halt Freiburg wirklich mal wieder so ein richtiges Freiburg Stabilitäts-Konterspiel gemacht und dann über Standards und halt Konter. Ich glaube, das 1-0 war auch nach dem Einwurf so ein bisschen, wo dann ein bisschen hin und her und dann landet der Ball wieder im Strafraum und Gregoritsch war dann zweimal da. Einmal als Vorlagengeber und einmal als Torschütze. Also so ein richtiges, richtig umkämpftes, dreckiges Spiel, viele Zweikämpfe überall, viel passiert auf allen Ebenen des Feldes, aber Bochum hat es nicht geschafft, eben diesen letzten Punch zu entwickeln, obwohl sie ein bisschen mehr flach gespielt haben als zuletzt, hatte ich das Gefühl.
Ja, für Bochum wird es jetzt vor allem auf die nächsten zwei Spiele ankommen. Ne? Jetzt hast du Darmstadt und Mainz, die nächsten zwei Spiele.
Mhm.
Damit kannst du die Saison, mehr oder weniger kannst einen Strich unter die Saison so gut wie machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, ob die da vielleicht schon gedanklich irgendwie da waren oder so. Aber das ist jetzt für mich, das sind die wirklich entscheidenden Spiele. Und umgekehrt, wenn Bochum da natürlich dann nichts macht, können die noch mal richtig da reingerissen werden.
Ja, jetzt kommt halt die Phase, wo sie in der Hinrunde ihre Punkte geholt
haben. Ja.
So, und sie waren jetzt auch wieder dran gegen Freiburg, hatten auch ihre Chancen. Aber die sind auch so ein bisschen, haben sie das Problem, dass die Gegner sich nicht mehr so pressen lassen von ihnen. Also du kannst wirklich, wenn du ein Bochum-Spiel siehst, dann weißt du, der Gegner wird bolzen. Und Freiburg hat fast 100 lange Bälle gespielt, was Freiburg auch sonst nicht so macht in dieser Form. Es war ja kein Zufall, dass sie jetzt gesagt haben, wir setzen auf Gregoritsch vorne, der halt dann die hohen Bälle runterholt. Und klar, Bochum ist halt wirklich eine krasse Mannschaft, weil sie es schaffen, jeden Gegner auf eine Passgenauigkeit zu drücken, die eigentlich unter dessen Niveau ist. Also Freiburg mit 65% Passgenauigkeit.
Wie machen sie das? Durch
Anlaufen? Durch Mann gegen Mann, durch Anlaufen, durch wirklich immer wieder gucken, Gegner spiegeln, immer wieder gucken, dass sie in Nachrücken, auch im Gegenpressing extrem präsent sind, extrem zu eng zusammenrücken. Du hast ja da zum Beispiel fast gar keine Außen bei denen. Also jetzt auch gegen, gegen Freiburg, da haben sie mit Stöger, Lucia, Förster, Masovic gespielt, wo ich den manchmal, habe ich da mal geguckt und gefragt, wer ist jetzt eigentlich Außen? Aber eigentlich war da so niemand so richtig Außen, sondern die waren dann halt mit 5, 6 Leuten da im Zentrum, haben dann irgendwie reingespielt und wenn der Ball verloren ging, waren dann natürlich auch immer wieder 5, 6, die sofort draufgehen konnten. Und das ist sehr extrem, wie die spielen, aber die Gegner haben sich auch ein Stück weit darauf angepasst, weil die sagen, okay, Fußball spielen brauchen wir gegen die nicht. Die machen uns kaputt. Und dann spielen sie halt über den langen Ball. Selbst ein Freiburg fährt dann nach Bochum und verzichtet völlig auf einen Spielaufbau, sondern halt wirklich immer entweder auf Außen oder direkt auf den langen Ball. Und das macht es ihnen natürlich auch ein bisschen schwer. Und das nächste Problem, was viele Teams haben, die da unten drin stecken, Durchschlagskraft. Weil Chancen hatten sie auch jetzt wieder einigermaßen, aber man hat nur ein Tor gemacht und Freiburg hatte halt 3 Chancen, hat daraus 2 Tore gemacht.
Mhm. Ja, 2 wichtige. In der Tabelle stehen sie trotzdem unter den Erwartungen. Ich kann jetzt alle wieder relativieren. Es ist schuld, der SC Freiburg. Weiß nicht, wie man da redet. Jedenfalls, es sind ja schon sehr bescheiden. Und man wird ja auch dann manchmal schon schief angeguckt, wenn ich so durch Freiburg gehe. Und so vor mich hin flöte und sage so.
Du durch Freiburg gehst.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal in Freiburg?
1999. Ah, nee, 2000.
2000, ja.
Ungefähr. Und dann sagt man so, ja, der SC, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Diese kommen sofort die Studenten und sagen, jetzt hörsch auf.
Hörsch auf.
So, und raunt dich so an. Aber trotzdem, du sagst es ja selber, die Qualität dort in diesem Euroleague-Bereich, Conference-League-Bereich ist sehr überschaubar. Und da hätte auch Freiburg mit ein bisschen mehr Stabilität sich wieder easy für Europa qualifizieren können. Und so haben sie noch die Möglichkeit, weil auf Platz 8, auf dem sie gerade stehen, Platz 7 ist Hoffenheim punktgleich, kann reichen für Europa, für Freiburg.
Das war jetzt auch ein wichtiger Sieg, dieses 2-1,
ja,
die sie hier erkämpft haben. Weil sie waren 6 Spiele in Folge, haben sie nicht mal gewonnen in der Bundesliga. Klar, Europa League überstrahlt so ein bisschen das alles, aber in der Bundesliga auch, wie du sagtest, unterwältigend eher die Leistung zuletzt.
Mhm.
Und auch diese Hoffnung, dass man mit mehr Stabilität daran zurande kommt, war ja zuletzt auch nicht immer gegeben. Aber jetzt halt mit diesem Unentschieden gegen Bayern und jetzt diesem Sieg gegen Bochum, der hart erkämpft war, wenn man jetzt noch dann den Europa League Viertelfinalteilnahme sich klar macht, da hat es die Stimmung plötzlich eine ganz andere. Und klar, bei dem Verein schweben halt viele Fragen. Christian Streich hat noch nicht verlängert für die kommende Saison. Also klar, man geht immer davon aus, dass er weitermacht. Aber es gibt ja dieses Indiz, dass sein Co-Trainer zum Beispiel aufhört jetzt nach der Saison. Mhm. Und er hat ja immer gesagt, er verlängert nicht allein, sondern er verlängert nur mit seinem Team. Das ist ihm immer sehr wichtig, dass er nicht als Trainer gesehen wird, sondern als Trainerteam. Da gibt es ja die Gerüchte, die ersten, dass er jetzt aufhört nach Ende der Saison in Freiburg. Also da hast du auch so ein oder zwei Baustellen. Aber trotzdem, die haben ja auch noch alle Chancen. Also die sind jetzt 8. punktgleich mit Hoffenheim auf 7. 7 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt Leverkusen im Pokal keinen Unsinn macht, für die Europateilnahme reichen. Also da haben sie auch noch alle Möglichkeiten. Also jetzt auch keine schlechte Saison, die Freiburg spielt.
Mhm. Wart ihr schon mal, jetzt mal ehrlich, wart ihr schon mal in Freiburg? Mhm.
Ja, im Stadion schon.
Ich hatte Verwandte tatsächlich.
Guck mir gerade vor, das ist echt ganz, ganz hübsch, die Stadt.
Das ist eine schöne Stadt. Super hübsch.
Ja, ja, hübsches Städtchen.
Ja. Ganz schönes,
super niedliche Stadt. Sieht aus wie so ein Märchenstadt aus dem
Mittelalter. Ja. Die haben ein Auto,
schönes Klima da immer.
Mit Auto ist immer nicht so schön, da musst du aufpassen. Da ist wirklich hier in jeder Ecke ein Blitzer. Also wirklich in jeder Ampel. Aber es ist eine super schöne Stadt.
Hm? Ja, ich war noch nie in Freiburg.
Ja, kann man einen Roadtrip empfehlen. Machen nach Freiburg.
Kann man nur empfehlen, wirklich. Ist ein ganz nettes, kleines, süßes
Städtchen. Haben die da einen Five Guys, oder? Sonst gehe ich da nicht.
Die haben nur Brotspätzle.
Spätzle.
Brotknödle.
Ja.
Schönes Städtchen.
Weißt du, was auch ein schönes Städtchen ist?
Ne?
Augsburg.
Augsburg, ein schönes Städtchen.
Hab ich eigentlich erzählt, dass meine Mutter gebürtige Augsburgerin ist?
Nee, das hast du uns verschwiegen, aber sie hatte mir das erzählt.
Ich habe auch Verwandte in Augsburg. Aber am Wochenende gewonnen. Gegen Heidenheim.
Mhm. 1-0.
1-0.
Und es war schön.
Was haben wir noch für Partien?
Das ist die letzte.
Oh, und wir haben auch noch Zeit, ne?
Ja. Nee, das ist die Zeit, ist nicht, das lass ich nicht editieren. So, ey, genau. Was ist da passiert? Augsburg gewinnt schon wieder. Das ist ja langsam frech. Die sind jetzt 9., 32 Punkte, ein Punkt hinter Platz 7. Auch die können theoretisch Deutschland nächstes Jahr vertreten in Europa, wenn sie so weitermachen. Warum konnte Heidenheim diesen Rausch, diesen Siegesrausch, nach dem 6-0 da gegen Darmstadt nicht stoppen?
Ja, das war auch so ein richtig dreckiges Spiel, muss man wirklich sagen, mit vielen Fouls auf beiden Seiten, vielen Zweikämpfen, weil natürlich Heidenheim wieder Mann gegen Mann gespielt hat, auch diese Raute angenommen hat. Und dann auch Augsburg gesagt hat, Mensch, durchs Zentrum wollen wir es gar nicht, gehen wir über die Außen oder über den langen Ball, den zweiten Ball. Und dann gab es überall Zweikämpfe, viel Gewurstel und insgesamt nur 13 Torschüsse auf beiden Seiten. Mhm. Und dann war dann eben die Chancenverwertung die entscheidende Sache, weil Augsburg das Ding reingemacht hat. Und die guten alten Heidenheimer eben nicht.
Die guten alten Heidenheimer,
ja. Aus dem. Ist ja auch so ein halbes Derby da so. So.
Jetzt gucke ich mir mal Augsburg, Fotos von Heidenheim an. Ich weiß nicht mal, wo das liegt, ey.
Heidenheim in der Brenz.
In der was?
Heidenheim in der Brenz ist das, glaube ich.
Der Brenz?
Das ist irgendwo zwischen Augsburg und Stuttgart. Ja, ich glaube, die sind die Heidenheim und. Wenn Heidenheim und Augsburg in irgendeiner Form eine Geschichte hätte, dieses
an Spiel. An der Brenz, ja.
Wenn Heidenheim in irgendeiner Form eine Geschichte hätte mit Augsburg, wäre das ein klassisches Derby, weil die sind ja wirklich nicht weit voneinander
entfernt. Ja, es gab doch mal diesen Krieg.
Zwischen Heidenheim und
Augsburg.
Heidenheim und Augsburg,
ja.
Ja. Heidenheim könnte jetzt Nils sagen. Nils sagen, sag ich schon. Nico war doch mal in Heidenheim, als der HSV abgestiegen ist.
Nicht aufgestiegen, wolltest du sagen?
Nee, abgestiegen. Es war damals doch, er hatte doch irgendwie so einen Praktikanten, dem er versprochen hat, wenn der HSV absteigt, fahre ich mit dir nach Heidenheim und Sandhausen.
Ach, die Geschichte, ja.
Und das Stadion auf dem Berg da in Heidenheim. War aber auch nicht da. So, egal, wir wollten jetzt beim Spiel eigentlich bleiben.
Ja, du bist doch schuld.
Ja, Augsburg, er ist doch schuld, wenn er nicht weiß, sich nicht
gegen Vieh ausgeht. Ist er doch schuld. Was schätzt du, wie viele Einwohner hat Heidenheim?
4. 50.000, glaube ich, oder?
Das ist genau richtig. 4 ist falsch.
Nein, 50.000 und 4.
Das ist noch richtig.
Weil 4 gestern Geburten. Sind
zwei noch geboren.
Zwei Zwillinge.
Zwei Zwillinge sind gestern geboren. Herzlichen Glückwunsch, Tim und Tom. Und
Tim und John.
Augsburg.
Jin und John.
Können wir jetzt natürlich jetzt zur Mannschaft der Stunde hochjazzen, weil die jetzt 3 Spiele gewonnen haben und jetzt plötzlich um die Europa League spielen und sagt man, was denn da los? Aber andererseits, sie haben gegen Freiburg ein gutes Spiel gewonnen, okay, haben gegen unterirdisches Darmstadt gewonnen und gegen Heidenheim. Also lassen wir mal die Kirche da so ein bisschen im Dorf, wo wir die jetzt hoch hier jazzen. Aber die haben natürlich die.
Sorry. Warum machen wir nicht mal für den Kanal? Du hast mich da gerade drauf gebracht. Mhm. Wir machen so eine Roadtrip-Show. Für nächste Saison machen wir das. Und wir fahren in jede Stadt, die in der Bundesliga spielt, und gucken uns die Städtchen an und stellen die Städtchen vor.
Nein, willst du dir vorstellen?
Ja, aber dann gehen wir da hin und wir lassen uns vorher von unseren Zuschauern, lassen wir uns Tipps geben. Wo gibt's in Heidenheim die beste Wurst? Was? Ihr zwei geht abends noch in den Club.
Wieso gehen wir bei den Club?
Weil ich zu alt bin.
Komm, also.
Ja, aber keine Ahnung, das wäre doch. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber das fände ich geil. Und dann machen wir 18 Städtetrips und gucken uns die Städte
an. Ja, finde ich gar nicht ganz gut.
Und treffen uns mit lokalen Größen.
Von Heidenheim.
Ja, würde es ja irgendwas geben. Oder ein Denkmal oder ein Brunnen oder sowas.
Ich bin total dabei. Also, ich bin eh so ein reiselustiger Typ und.
Du bist nicht begeistert.
Doch, wir brauchen dann aber so einen Bus.
Ich habe gerade geguckt, ich war tatsächlich schon in jeder Bundesliga-Stadt bis auf Heidenheim.
Wir müssen in jeder Bundesliga-Stadt. Ja, aber es geht ja, wir wollen ja
da was filmen. Ich verstehe schon.
Ja. Das wird richtig gut werden.
Mir wird es nicht scheitern.
Pass auf.
Ich meine, nimmst du Nico, der ist sowieso jedes Wochenende in der Bundesliga-Stadt.
Ja.
Müssen uns einfach an ihn dranhängen.
Stimmt. Und wir suchen uns für jede Stadt, suchen wir uns dann
Paten.
Ja, so genau. So eine Art Mentor, der sagt so, ich zeige euch jetzt mal, wo was ist.
Ja.
Das ist voll die gute Idee, das machen wir. Wir brauchen nur einen Sponsor.
Ja, gut, man kann sagen.
Wir können es die Superfans nennen. Und
können wir jetzt über Augsburg reden?
Ja, dann reden wir jetzt über Augsburg. Aber
was sagt ihr denn, Augsburg, Europa League? Würde ich vertreten?
Nein, also erstmal, ich gehe damit, also Augsburg, die hatten sich schon entwickelt, finde ich. Also, das ist jetzt nicht so eine Grotten-Augsburg-Saison, zwei Tage vor Spielschluss, zwei Spieltage vor Schluss, retten wir uns irgendwie dreckig, sondern die haben schon einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Das ist eine Mannschaft, die kann an guten Tagen alle ärgern, so. Von daher ist das nicht so überraschend. Es ist aber trotzdem so, dass das wirklich ein Armutszeugnis wäre für den Rest der Bundesliga, wenn Augsburg bei allem Respekt nächste Saison europäisch spielt. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wow, Augsburg ist hier das Stuttgart 2, sondern die profitieren wirklich viel davon, dass die anderen Mannschaften auch einfach nicht die Qualität haben und vor allen Dingen auch nicht in schöner Regelmäßigkeit Qualität zeigen. Das ist alles nichts, also Freiburg spielt keine gute Saison, Augsburg spielt, okay, Bremen, Heidenheim, so, das ist alles, keiner liefert ab, Gladbach nicht, Wolfsburg nicht, Union nicht. Das ist ganz schwach, ich gehe da voll mit Eddie mit, so Platz 7 bis unten ist nix dieses Jahr. Ja. Muss man einfach sagen.
Ja. Hatten wir schon ganz oft. Ja. Und wie gesagt, wenn jetzt mal Köln, Mainz, toi toi toi, gewinnt mal 3 Spiele am Stück, dann brennt die ganze Liga. Dann brennt die ganze Liga.
Also Augsburg hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber den drittschwächsten Etat. Kannst du das bestätigen?
Augsburg? Aber letztes Jahr wahrscheinlich.
Hast du gerade gesagt 2022?
Nee, 2022.
Bob Andrews, was ist los?
Ja, ich habe
den
Link, der mir hier.
Das Problem ist, dass die Bundesliga ja das immer quasi erst immer mit 1,5 Jahren Verzögerung dann diese Aufstellung rausgibt. Der Gesamtetat ist dann auch immer nicht so spannend. Spannend ist ja der Personaletat, die Mannschaften haben.
Ja.
Da hat man immer keine aktuellen Daten. Da ist man immer so 1-2 Jährchen zurück. Und das ist dann auch immer manchmal schwer vergleichbar, weil manche rechnen dann auch jeden Analysten und jeden Hedim Pleti rein. Andere rechnen wirklich nur die Mannschaft rein in diesen Personaletat. Also es ist manchmal schwer zu vergreifen, aber ja, Augsburg ist natürlich nicht vorne mit drin.
Nee,
aber ich kann mir schon vorstellen, Bochum wird einen kleineren Etat haben, die Saison Darmstadt wird einen kleineren Etat haben, Heidenheim wird einen kleineren Etat haben.
Union?
Dann kommt schon Augsburg.
Union hat keinen kleineren Etat als das Augsburg.
Das sind eben alte Daten, die du hast. Das sind ja die neuesten Daten, die wir haben, sind jetzt von vor zwei Saisons.
Achso, das ist Geschäftsjahr 2021.
Genau, die neuesten Daten, die wir haben, ist vor zwei Saisons. Und da war natürlich Union noch anders finanziell aufgestellt.
Ja. Ja. Okay, dann.
Ja, gut, Leute.
Zeit. Aber es ist halt trotzdem ein kleiner Verein.
Ich finde es immer nett, dass ihr nicht ein einziges Mal mich wegen meines fehlenden Barts gemobbt habt. Kann man ja vielleicht mal aufklären für die Zuschauer da draußen, die es nicht als Sendung gucken und nicht als Podcast hören. Ich sehe nächste Woche wieder normal aus. Ich habe das gemacht. Ihr werdet sehen am Freitag, warum ich das gemacht habe.
Ich finde es nicht schlecht, aber ich habe so das Gefühl, du hast so einen Fetisch gefunden gegen Haare.
Fetisch gegen Haare.
Ja, es ist, wenn, Haare ja, es ist immer weniger da.
Immer
in allem, an aber allen Stellen.
Guckt mal am Freitag auf den Bundesliga-Kanal, da haben wir ein schönes neues Format für euch vorbereitet. Dann seht ihr auch, warum ich so aussehe heute.
Ja, das macht auf jeden Fall. Für den Moment war es das jetzt hier von Bundesliga. Herzlichen Dank fürs Einschauen, Einschalten, Einschauen. Zuschauen. Was ist los? Ich brauche jetzt eine Pause. Lass mich alle in Ruhe. Nico wird nächste Woche hoffentlich wieder da sein. Hängt natürlich auch stark davon ab, in welchem Stadion er zuvor war, ob er es rechtzeitig hierher schafft und vor allem auch, ob Werder Bremen ansehnlich gespielt hat. Und am Freitag, hast du gesagt, kommt dann noch ein Special-Video hier bei uns auf dem Kanal. Freut euch drauf. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen.